Hallo liebe Dissens-Fans, hier ist Inken vom Was-Tun-Podcast und heute gibt es mal wieder eine Folge von uns auf die Ohren. Wir haben mit Litzer Pflaum im Kalibknecht-Haus, also der Linksparteizentrale, darüber gesprochen, was aus ihrer Sicht die wichtigsten Faktoren für das Comeback der Linken im letzten Bundestagswahlkampf sind. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge.
Die meisten Menschen wollen an Orten aktiv sein, die schön und nett sind, wo man miteinander Spaß hat. Und ich glaube auch, dass das total ausstrahlt. Also wenn man in der Arbeit miteinander Spaß hat in der Partei, das hat sowohl auf einen selbst eine ganz andere Wirkung als auch nach außen. Es muss Spaß machen, bei der Linken aktiv zu sein. Es war eine unglaubliche Stimmung. Du warst da in dem Raum mit hunderten Leuten, die einfach richtig Bock hatten, an die Tür zu gehen, die das Gefühl haben, wir können zusammen was bewegen. Und es ist halt einfach auch immer ein gemeinsamer Kraftakt. Also alleine hätte das niemand geschafft, sondern weil ganz, ganz viele Leute in die gleiche Richtung gezogen haben im letzten Jahr, ist es gelungen, diese Partei wieder aufzubauen.
Hallo und herzlich willkommen zum Was-Tun-Podcast. Hier sprechen wir einmal im Monat mit Aktivistinnen und Aktivisten darüber, wie wir als gesellschaftliche Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen können. Wir, das sind Inken und Valentin, wir diskutieren beide viel über politische Strategie und machen diesen Podcast, um die Diskussion mit euch zu teilen. Heute sprechen wir mit Litzer Pflaum über die Erneuerung der Linkspartei und vor allem darüber, wie es nach der Bundestagswahl jetzt weitergeht.
Litzer ist Teil der Erneuerungskampagne und leitet das Vorsitzendenbüro von Jan van Aken, einem der beiden Parteivorsitzenden. Litzer hat an der Wahlkampfstrategie mitgearbeitet. Sie hat in dem Verlauf viele Kreisverbände der Linken besucht und daraus die Kommunikationsstrategie für den Wahlkampf mitentwickelt. Wir wollten jetzt von ihr wissen, wie sie den Weg von 3 zu fast 9% geschafft haben mit der Linkspartei, wie sich die Linkspartei jetzt verändert angesichts der vielen neuen Mitglieder, wer eigentlich diese neue Fraktion ist und wie sie es in Zukunft schaffen wollen, dass die Fraktion und die Partei in die gleiche Richtung arbeiten und nicht die alten Flügelkämpfe wieder aufbrechen.
Für das Interview mit Litzer haben wir uns Karl-Liebknecht-Haus getroffen, der Parteizentrale der Linken am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin-Mitte. Aus dem Büro des Vorsitzenden hat man dort einen sehr schönen Blick über die Volksbühne und den Rosa-Luxemburg-Platz. Und irgendwie merkt man diesem Büro auch noch an, dass seit Jan van Aken letzten Herbst zum Parteivorsitzenden gewählt wurde, es in der Linkspartei keine ruhige Minute mehr ging. Dort stehen noch die alten Büromöbel von seinem Vorgänger. Und insgesamt hat man das Gefühl, so richtig Zeit zum Einziehen hatten sie noch gar nicht.
Ja, wir haben uns dort getroffen und eine Stunde mit Litzer über die Neuausrichtung der Linkspartei gesprochen. Es ist der letzte Teil unserer Miniserie zum Erfolg der Linkspartei bei der Bundestagswahl und wir wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Folge.
Viel Spaß. Ja, hallo Litzer. Schön, dass du heute mal wieder bei uns im Podcast zu Gast bist.
Hallo, ich freue mich.
Hallo.
Ja, Litzer, du bist ja eine der wenigen Personen, die schon öfter bei uns zu Gast waren. Du bist tatsächlich zum dritten Mal hier, damit rekordverdächtig. Und wir haben das erste Mal gesprochen, da ging es darum, dass du gesagt hast, wir müssen eigentlich bei der Bundestagswahl 2021 unbedingt mehr Leute aus sozialen Bewegungen in die Parlamente bringen. Dann haben wir dich eingeladen vor einem guten Jahr, kurz nachdem Sarah Wagenknecht mit einem großen Knall die Linkspartei verlassen hat. Du gerade eingestiegen bist bei der Linkspartei und da davon gesprochen hast, dass der Weggang von Sarah Wagenknecht letztendlich so eine Art Befreiungsschlag ist für die Linkspartei. Und jetzt sprechen wir kurz nach einer Bundestagswahl, bei der die Linkspartei ja überraschend erfolgreich war, muss man sagen. Nimm doch nochmal unsere HörerInnen so ein bisschen mit. Was war so deine Journey der letzten Jahre und wo bist du jetzt angekommen?
Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch voll, wieder hier zu sein, weil ich habe es auch nochmal vorher kurz drüber nachgedacht, wann ich das letzte Mal da war und wann das Mal davor. Und tatsächlich zeichnet das für mich auch so ein bisschen einen Weg, den ich in den letzten Jahren gegangen bin nach. Genau, das erste Mal war ich noch sehr aktiv in sozialen Bewegungen und habe mich aber auch immer schon mehr mit Parteipolitik beschäftigt Und da ging es so ein bisschen darum, wie können eigentlich linkere Stimmen in den Bundestag kommen? Und da war, hatte ich aber noch eine sehr andere Theory of Change, würde ich sagen, weil ich sozusagen dachte, dass wir es vielleicht schaffen können, in verschiedenen Parteien Personen mit einer starken linken Position einen Unterschied machen können und vielleicht auch die Parteien etwas nach links ziehen können.
Also zum Beispiel bei den Grünen, bei der Linken, aber auch bei der SPD vielleicht?
Ganz genau, eigentlich bei Grünen, Linken und SPD. Und eigentlich habe ich schon sehr kurz nach der Wahl 21 gemerkt, dass das nicht der Fall war. Also eigentlich, dass das, ja, das Projekt vollkommen gescheitert ist aus meiner Perspektive heute und dass ein Einzelne oder auch ein paar Abgeordnete eigentlich wirklich überhaupt keine Veränderung machen. Weder in den Parteien, noch im Bundestag, noch in der Gesellschaft. Und genau, und deswegen war für mich danach eigentlich klar, dass ich sozusagen Parteipolitik selber machen will und dass die Linke da für mich eigentlich die einzige Möglichkeit war. Und nach dem Weggang von Wagenknecht hat sich da für mich auch ein ganz klares Fenster aufgetan, dass die Linke wieder eine Partei geworden ist mit klaren Positionen und dass es aber sozusagen noch sehr viel Bedarf, die Linke wieder auch vielleicht zu einer erfolgreichen Partei zu machen, die auch wirklich Veränderungen im Leben der Menschen erreichen kann. Genau, und ich glaube, darüber reden wir ja heute.
Und dann nimm doch noch einmal die HörerInnen mit, was machst du denn jetzt?
Genau, ich leite jetzt das Büro von Jan von Aken, dem aktuellen Parteivorsitzenden der Linken. Das mache ich seit Oktober. Und davor habe ich kurze Zeit den Kampagnenbereich geleitet, Karl Liebknecht Haus, und war deswegen auch sozusagen sehr intensiv daran beteiligt bei dem Vorwahlkampf der Linken und dem gesamten Strategieprozess, der dem vorgelagert war unter dem Namen Plan 25, der auch in unserer gesamten Bundestagswahlkampagne gemündet ist. Und ich habe jetzt in den letzten Monaten dann eben auch als Büroleitung von Jan von Aken den gesamten Bundestagswahl insbesondere kommunikativ und strategisch sehr stark mitgestaltet.
Ja, cool. Das war sicher sehr spannend und aufregend. Ja, erzählst du bestimmt. Erzählst du bestimmt noch ein bisschen was von. Nimm uns doch mal mit zu diesem Plan 25 und der Erneuerungskampagne. So haben wir es letztes Mal, glaube ich, im Podcast genannt. Was war denn da das Ziel und was waren so die großen Meilensteine von? Ich glaube, letztes Mal haben wir gesprochen, da war die Linke so bei 3-4% oder so und jetzt bis hin zu den fast 9%.
Genau, also erstmal hat sich natürlich durch den Weggang von Wagenknecht die Chance, oder sagen, wurde für ganz viele Menschen der Gesellschaft, glaube ich, klar, die Linke ist eigentlich wieder ein Ort, wo ich gestalten kann. Und insbesondere, weil diese Vielstimmigkeit weggefallen ist oder diese komplette Unklarheit oder Gegensätzlichkeit, würde ich eher sagen, von Positionen. Und da war ich eben auch Teil davon, dass wir gesagt haben, okay, es braucht im ersten Schritt einfach sehr viele neue Leute auch in der Partei. Weil zu diesem Zeitpunkt war es auch so, dass in vielen Kreisverbänden einfach sehr wenig Menschen aktiv waren. Und genau, meine Perspektive darauf ist nach wie vor, die Partei auch von unten zu denken. Das heißt, man braucht eine aktive und lebendige Basis. Anders ist eigentlich keine Veränderung meiner Meinung nach richtig möglich. Und deswegen ging es im ersten Schritt, das war, würde ich sagen, auch der erste große Meilenstein, sehr viele Menschen zu gewinnen, die wieder in die Linke eintreten, in der Linken aktiv werden. Und das haben wir einmal gemacht mit der Kampagne Eine Linke für alle. Und aber auch andere Initiativen sind da auch aktiv geworden. Das heißt, sozusagen von sehr vielen Richtungen haben Menschen auch diese Chance gesehen und haben in die Linke mobilisiert. Und daraufhin gab es eben ein Team, was ich auch geleitet habe im Karl-Liebknecht-Haus, was sich dann intensiv damit beschäftigt hat, wie können wir eigentlich einen strategischen Prozess in der Partei gestalten, der das Ende die Bundestagswahl hatte. Zu diesem Zeit dachten wir natürlich noch, die Bundestagswahl wäre im September 25. Und so war der Prozess auch zeitmäßig angelegt. Aber erstmal ging es sozusagen darum, sich einmal zu einigen auf Themen, die bei uns im Fokus stehen. Und aber auch um eine Art, wie wir in der Partei arbeiten. Also insbesondere einen starken Fokus auf Haustürwahlkampf, auf Organizing. Und dann haben wir angefangen, das einmal in der Partei zu diskutieren. Und es ging auch darum, dass wir uns nicht einfach selber einen Fokus oder die Themen aussuchen, sondern dass wir wirklich versuchen, die Gesellschaft, die Menschen im großen Stil zu beteiligen. Und das haben wir dann eben mit dem Vorwahlkampf gemacht. Dafür haben wir einen Plan entwickelt und der hat nochmal vorausgesetzt, also es war wirklich enorm intensive Arbeit erstmal nach innen. Wir haben wirklich über den letzten Sommer 100 Kreisverbände besucht, mit denen gemeinsam den Plan diskutiert, weil es auch wirklich darum ging, die Parteibasis mitzunehmen und nicht einfach irgendwie hier was in der Parteizentrale zu entwickeln. Das heißt, wir waren in 100 Kreisverbänden, haben diesen Plan gemeinsam diskutiert, haben dann auch mit den Kreisverbänden vor Ort ihren jeweiligen eigenen Aktionsplan entwickelt. Dazu gehörte eben auch zum Beispiel, dass wir gesagt haben, wir müssen auch die Menschen erreichen, die sich von uns abgewendet haben, insbesondere, und die sie vielleicht auch komplett sich von der Politik abgewendet haben. Das heißt, wir haben auch eine Datenanalyse gemacht in ganz Deutschland von Regionen, die wir ausgesucht haben, wo wir gesehen haben, dass wir als Partei größeres Potenzial haben, und haben da explizit angeschaut, wo sind eigentlich die prekären Gebiete oder wo Menschen mit wenig Geld leben. Und dann waren wir in den Kreisverbänden und haben mit denen auch wirklich ihren eigenen Handlungsplan entwickelt oder Kampagnenplan. Wo gehen sie hin? Wo reden sie mit den Menschen? Und wo versuchen diese Menschen eben auch ganz konkret zu befragen, was muss sich eigentlich ändern? Genau, und dann haben wir auch noch intensive Schulungen gemacht, wo Menschen in Haustürarbeit, aber auch in Campaigning, in Social Media ausgebildet wurden, in 3 Wochenend-Intensivseminaren. Und ab Herbst sind wir dann an die Türen gegangen. Das war auch noch, bevor die Neuwahlen feststellen, weil das für uns eigentlich die erste Phase war, auch bis September geplant, wo wir eigentlich bis Februar an die Haustüren wollten und erst einfach mal fragen, wo muss sich eigentlich was ändern, wo sind die größten Probleme? Und das insbesondere dort, wo Menschen mit wenig Geld wohnen.
Ich erinnere mich noch so ein bisschen dran an so eine Strategiediskussion innerhalb der Linkspartei, wo es so ein bisschen darum ging, ja, soll die Linkspartei eigentlich eine Kampagnenpartei sein oder soll sie eine organisierende Kümmerinnenpartei sein? Und bei dem, wie du es jetzt erzählst, finde ich vor allem interessant, dass es halt letztendlich so relativ stark ineinander greift. Also es gibt auf der einen Seite eben dieses organisierende, kümmernde Element, wenn es darum geht, Menschen an den Haustüren anzusprechen, abzuholen mit ihren Anliegen, aber eben auch das Ganze dann auch wieder kommunikativ zu verwursten und damit eine Geschichte zu erzählen, die eben dann eher in so einer Kampagnenlogik auch funktioniert. Das finde ich ganz interessant, weil im politischen Bereich ja immer wieder Leute dazu neigen, immer so Dinge gegeneinander zu diskutieren, die nicht unbedingt gegeneinander diskutiert werden müssen. Vielleicht nochmal so ein bisschen ketzerisch gefragt. Es gibt ja manchmal die Tendenz, dass wenn Sachen schlecht laufen, dann sind die Umstände schuld. Und wenn Sachen gut laufen, dann macht man alles richtig. Wenn du praktisch jetzt nochmal von der Seite drauf schaust und auch auf den Erfolg der Linkspartei, was sind denn vielleicht die Sachen, die euch zwar in die Karten gespielt haben, die vielleicht aber nicht unbedingt was damit zu tun haben, was ihr jetzt gemacht oder nicht gemacht habt?
Also ich kenne diese Tendenz, ich finde sie grundsätzlich problematisch, weil ich finde, insbesondere wenn Sachen schlecht laufen, muss man natürlich eigentlich auswerten, was hat man falsch gemacht. Ich würde wirklich sagen, bei unserem Prozess und der Wahl ist wirklich wenig Glück dabei. Also ich sage das selten. Also ich glaube, also natürlich gibt es auch Gelegenheiten, aber die Frage ist, warum konnten wir die nutzen? Und deswegen würde ich sagen, dass wirklich ich tatsächlich sehe, dass wir das aus uns heraus geschafft haben. Und dass man nicht sagen kann, die anderen haben gerade einen schlechten Job gemacht, weil ganz oft haben die anderen einen schlechten Job gemacht und trotzdem hatte die Linke da nicht von profitiert. Weil wenn wir uns anschauen, wie Campaigning funktioniert, es zahlt ja nicht automatisch auf dein Konto ein, sondern es zahlt auf dein Konto ein, wenn du es schaffst, diese Position einzunehmen. Und ich glaube, das haben wir geschafft im Wahlkampf. Das haben wir, glaube ich, geschafft, weil ganz viele Menschen schon ganz lange auf eine wirklich stabile linke Partei gewartet haben. Und das war auch meine Überzeugung, warum ich in die Partei gegangen bin, weil ich auch schon seit Jahren mir gedacht habe, wieso kann ich nicht einfach am Wahltag mit vollem guten Gewissen mal eine Partei wählen? Und ich glaube, ganz viele haben darauf gewartet und wir haben diese Erwartung erfüllt, weil wir es geschafft haben, uns in den letzten auf jeden Fall 1,5 Jahren sehr schlau anzustellen. Und das war unglaublich viel Arbeit. Es ist wirklich nicht einfach von alleine gekommen, sondern ich glaube, es haben einfach sehr, sehr viele Menschen in der Partei in die richtige Richtung gearbeitet.
Wir waren jetzt eben noch, glaube ich, bei dem, wo du erzählt hast, was eigentlich im letzten Jahr passiert ist, glaube ich, waren wir ungefähr Oktober oder so angekommen. Erzähl doch nochmal, das ist vielleicht auch das, was man mehr mitbekommen hat schon. Was ist jetzt eigentlich von Oktober bis Februar noch passiert? Und ich glaube, nur einmal mit den Verweisen auf die letzten Folgen von diesen qualitativen Interviews an den Haustüren, das hatte auch der Felix Schulz erzählt, mit dem wir über TikTok gesprochen hatten, dass das so eine Grundlage dafür war, auch das Messaging und die Erzählung zu entwickeln. Ja. Und das ist ja wahrscheinlich aber auch dann in die Wahlkampagne eingeflossen, nehme ich an.
Genau, also das war schon von Anfang an geplant, dass wir wirklich unsere Kampagnenstrategie insbesondere auf den Auswertungen der Haustürgespräche aufbauen. Die haben wir sowohl qualitativ als auch quantitativ ausgewertet und sowohl das Wording und die Erzählung und auch unsere Themenfokussierung. Und genau, wir haben dann eben angefangen mit dem Vorwahlkampf kurz nach dem Parteitag. Und natürlich hatten wir beim Parteitag auch einen Führungswechsel. Und ich glaube, es war ein weiterer Parteitag, der eigentlich davor eigentlich auch schon, der sehr gut gelaufen ist tatsächlich. Also der keinen Streit hatte, sondern ich glaube, auch das gehört zu dem Erfolg dazu, dass die Partei es geschafft hat, sich auf eine neue Führung tatsächlich ohne Konflikt zu einigen. Und das ist auch eine enorme Leistung einfach.
Das ist auch, ich erinnere mich noch an den Tagesschau-Artikel dazu, der so ganz überrascht darüber geschrieben hat, dass es diesmal keine krassen Konflikte gibt.
Genau, ich glaube einfach, viele wollten einfach jetzt nach vorne gemeinsam. Und deswegen ist es gelungen, sich auf eine neue Führung zu einigen. Diese wurde gewählt im Oktober und die hat auch es geschafft, nochmal das, würde ich sagen, also A, sie hatte Glück, dass so viel vorbereitet wurde. Das muss man auch ganz klar sagen, weil hätten Jan und Ines im Oktober angefangen, sich Überlegungen zu machen, wie sie die Wahlkampagne machen, das hätte nicht geklappt. So, das ist ganz klar. Genau, und das sagen wir, es war aber natürlich auch komplett schlau und richtig zu sagen, wir machen das weiter, was vorbereitet wurde und sagen nicht, wir sind jetzt im neuen Amt und wir wissen alles besser. Und die neue Führung hat eben auch dann gemeinsam mit der Fraktions- oder der Gruppenführung zu dem Zeitpunkt einfach eine sehr kooperative Arbeitsart an den Tag gelegt. Ich glaube, das war wirklich auch ein krasser Beitrag zu dem Erfolg. Das Gute war eben, dass zu diesem Zeitpunkt einfach wirklich schon 100 Kreisverbände in den Startlöchern standen. Die waren ausgebildet, die hatten einen Plan für sich vor Ort und konnten einfach direkt loslegen. Und das haben sie auch gemacht. Das heißt, ab da sind die an die Haustüren gegangen und davon haben wir auch, haben wir auch unsere Haustürgespräche ausgewertet, sagen die Anzahl ausgewertet, da haben wir einfach eine enorme Steigerung in diesem Zeitpunkt. Und das ist auch eine Anzahl, die wir einfach noch nie im Entferntesten in die Nähe gekommen sind. Ich glaube, wir waren jetzt am Ende bei 650.000 Haustürgesprächen bundesweit und das ist wirklich enorm. Dann mussten wir natürlich alles sehr, sehr krass verkürzen und haben es dann trotzdem geschafft, eine kleinere Anzahl natürlich als anfangs gedacht auszuwerten. Ich glaube, wir haben 3 Auswertungsphasen gehabt, wo wir die Interviews qualitativ und quantitativ ausgewertet haben und das ist sozusagen sofort eingeflossen in die Wahlkampfstrategie und in die Kommunikationsstrategie. Dann waren wir eigentlich schon mitten im Wahlkampf drin und hatten zum Glück eben schon einen klaren strategischen und kommunikativen Kompass und haben es dann aber geschafft, glaube ich, weil wir eben schon gut aufgestellt waren, dementsprechend, wie wir es uns vorher überlegt haben, auf die unterschiedlichen Gelegenheiten oder auch neuen Entwicklungen gut zu reagieren.
Mhm. Und das heißt, wenn du jetzt sagen würdest, du hast ja jetzt die Neustrukturierung genannt, die Vorarbeit in den Kreisen, auch gute Ausbildung an der Basis, aber auch die Geschlossenheit der Partei und halt die Haustürgespräche als Mittel, wenn du da jetzt nochmal so sagen würdest, was waren da die ausschlaggebendsten Faktoren?
Genau, was vielleicht noch, glaube ich, noch gar nicht erwähnt habe, ist tatsächlich eine komplett neue Kommunikationsstrategie, die wir auch angefangen zu etablieren haben, die eben, sagen, komplett weggehen von so eher belehrenden oder klärendem Stil, sondern eine ganz klare Oben-Unten-Kommunikation und zwar in jedem Beitrag. Also wirklich, und ich glaube, das ist einfach, also dieses klare Narrativ war richtig ein Gamechanger, weil A, die Leute verstanden haben, worum es geht und sie auch verstanden haben, was das Problem ist und das sehr einfach erklärt. Und das ist sozusagen, war auch sehr wichtig und dann haben wir auch unsere Social-Media-Arbeit massiv ausgebaut und das hatte natürlich noch einen Effekt. Ich würde wirklich sagen, es ist ein Zusammenklang dieser Elemente. So, und ich glaube, eine erfolgreiche Kampagne ist auch ein Zusammenklang von sehr vielen richtigen und guten Entscheidungen und verschiedenen Elementen. Es gibt eben nicht die eine Sache. Mit einer Sache, und das habe ich auch immer schon am Anfang gesagt, als ich hier im Karl-Liebknecht-Haus angefangen habe zu arbeiten, hatte ich oft das Gefühl, dass Menschen sowohl außerhalb der Linken als auch in der Linken wie nach so einer Sache gesucht haben, die uns rettet. Und ich habe wirklich in jedem Meeting, in jedem Gespräch habe ich immer wieder gesagt, es gibt nicht eine Sache, die uns rettet, sondern wir müssen anfangen, strategisch zu arbeiten und zwar Schritt für Schritt uns wieder aufzubauen. Unser Profil wieder aufzubauen war ein ganz klares Ziel, deswegen auch andere Kommunikationsstrategie. Aber auch, da hilft nicht nur eine Kommunikationsstrategie, sondern wir müssen andere Sachen machen und diese auch zeigen. Da, das ist ein Profilaufbau, ist ja etwas ganz Langfristiges. Das reicht nicht, wenn wir einmal ein paar gute Sharepics oder Interviews machen, sondern wir haben eben ganz klar auch angefangen, die Sachen, die vor Ort gemacht wurden oder die guten und sinnvollen Aktionen haben wir auf Bundesebene transportiert. Und da vielleicht auch noch eine sehr wichtige Sache ist, Valentin, du hast ja vorher gesagt, diese Verbindung oder dieser Gegensatz von Organizing und Campaigning. Genau, für mich ist es überhaupt kein Gegensatz, sondern wir haben organisierende Kampagnen gemacht. Und zwar auch Kampagnen, die den Leuten einen wirklichen Mehrwert geben. Zum Beispiel diesen Mietwucherrechner oder den Heizkostencheck. Und das waren Sachen, die wir erstmal aber nur im Kleinen in der Partei gefunden haben, weil die Münchner damit angefangen haben. Es war schon im Frühjahr, dass wir die auf die gestoßen sind. Und dann haben wir uns bundesweit überlegt, okay, das ist ja einfach eine super Idee, und haben gemeinsam mit den Münchner das für die Bundesebene entwickelt und konnten das dann im Wahlkampf ausrollen. Und das heißt, plötzlich war eine ganz andere Dynamik in dieser Kampagne. Wir haben aber How-Tos und alles sozusagen immer zur Verfügung gestellt, dass jeder das nachmachen konnte. Und ich glaube, das ist insgesamt einfach entscheidend gewesen.
Du hörst den Was-Tun-Podcast und heute sprechen wir mit Litza Pflaum darüber, was die wichtigsten Faktoren für den Erfolg der Linkspartei im Bundestagswahlkampf waren. Wenn du Freunde oder Bekannte hast, die sich vielleicht auch selbst im Bundestagswahlkampf für die Linkspartei engagiert haben, die Haustürgespräche geführt haben, Social-Media-Arbeit gemacht haben oder sich insgesamt dafür interessieren, was linke Parteien erfolgreich macht, dann schick ihnen doch jetzt die Folge. Klick dazu einfach in deinen Podcatcher auf den Teilen-Button und schick die Folge weiter. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Jetzt haben wir ja praktisch im ersten Teil des Gesprächs so ein bisschen den Blick zurückgelenkt und geschaut, was war in der Vergangenheit jetzt was waren die Erfolgsfaktoren, wie seid ihr da rangegangen, wie habt ihr diesen großen Tanker-Linkspartei irgendwie wieder so ein bisschen auf Kurs gebracht. Lass uns doch jetzt vielleicht nochmal zusammen nach vorne schauen. Also die Bundestagswahl ist jetzt gelaufen, Wahlkampf ist jetzt nicht mehr und jetzt tritt in den kommenden Tagen der Bundestag ja auch neu zusammen, da wird es dann eine Linksfraktion geben mit neuen Abgeordneten, aber auch die beiden Parteivorsitzenden Jan und Ines ziehen ja auch mit ein in den Bundestag und da wird sich jetzt ja wahrscheinlich einiges neu sortieren. In der Vergangenheit war es ja häufig bei der Linkspartei so, dass es diese zwei getrennten Welten gab. Es gab die Partei auf der einen Seite, die eben lange auch stand für eher so einen bewegungsnahen Kurs. Und dann gab's die Fraktion auf der anderen Seite, das war so ein bisschen der Wirkort von Sarah Wagenknecht, die sich so sehr verselbstständigt haben und auch nicht gehalten haben, an Absprachen quergeschossen haben und so weiter. Wenn du jetzt nach vorne schaust, wie glaubst du denn, könnt ihr dann lernen aus diesen Fehlern der Vergangenheit? Und wie schafft ihr es auch, dass es eben nicht wieder zwei getrennte Welten werden, auf der einen Seite die Fraktion, auf der anderen Seite die Partei?
Ja, ich glaube, dieses Spannungsfeld ist sowieso für jede linke Partei eine große Herausforderung. Also A, weil in der Regel die Fraktion deutlich mehr Geld hat und auch mehr Sichtbarkeit eigentlich. Und ich blick aber gerade eigentlich sehr optimistisch in die Zukunft, weil ich habe jetzt natürlich sehr viel über erzählt, was in der Partei passiert ist. Ich würde auch sagen, da war ja ein Riesenprozess, aber auch in der Fraktion oder dann in der Gruppe nach dem Weggang von Wagenknecht hat, glaube ich, auch ein großes Umdenken stattgefunden, weil ich glaube, für viele wurde natürlich klar, was ein Kern des Problems war. Und das war, Kern des Problems war, dass eben Partei und Fraktion nicht mehr zusammengearbeitet haben. Und ich glaube, für viele wurde dann ja auch sichtbar, wohin uns das bringt. Und zwar, wir sind fast in der Bedeutungslosigkeit verschwunden dadurch so. Es ist ja einfach so, wenn Abgeordnete sitzen im Parlament, weil die Partei da ist, so. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel jetzt den neuen Abgeordneten, die jetzt da sind, das auch nochmal deutlich klarer ist, weil wir sind ja sozusagen mit viel mehr Abgeordneten eingezogen, als es überhaupt erwartbar ist. Und die meisten davon, denen ist, glaube ich, sehr, sehr klar, warum sie eingezogen ist. Nicht, weil sie besonders tollen Wahlkampf gemacht haben, sondern weil ihre Genossinnen im ganzen Land unterwegs waren. Sie vielleicht auch, aber weil unglaublich viele Menschen im letzten Jahr wahnsinnig viel für diese Partei getan haben, damit wir wieder aus diesem Loch rauskommen. Und genau, ich glaube sozusagen, ich sehe auf jeden Fall, dass so ein Prozess auch in der Gruppe stattgefunden hat. Und deswegen war auch schon im Wahlkampf das Miteinander komplett anders. Also wir haben ja auch im Wahlkampf zwischen Heidi, zwischen Jan, zwischen Ines, zwischen Sören, da ist einfach super kooperatives Verhältnis. Und es ist auch ganz klar, dass es Partei und Fraktion ab jetzt Hand in Hand gehen müssen. Deswegen hat auch die Fraktion an ihrem ersten Sitzung beschlossen, den nicht Vertrag, sondern es gibt so eine Fraktionsordnung zu ändern. Und zwar dahin, dass die Parteivorsitzenden Stimmrecht haben im Fraktionsvorstand. Das war in den letzten Jahren nicht so. Und man kann sich natürlich denken, wohin das führt, wenn die Parteivorsitzenden eigentlich nur zuhören können im Fraktionsvorstand und eigentlich gar nicht mitentscheiden können. Und das heißt, Ines und Jan haben Stimmrecht im Fraktionsvorstand. Und es ist auch das klare Ziel, dass sie gemeinsam jetzt die nächsten Monate gestalten und dann natürlich auch die nächsten Jahre. Und ich glaube trotzdem, dass man immer wieder gucken muss, wie schafft man es, dass die Partei der Ort ist, der die strategische Entwicklung oder sagen die Strategie vorgibt. Und weil für mich ist ganz klar, das muss so sein. Also in der Partei muss die Strategie entwickelt werden und die gibt sozusagen an, wo es hingeht und die Fraktion hat das mitzutragen und zu unterstützen. Und genau, ich sehe eigentlich gerade, dass ein sehr kooperatives Verhältnis ist und das wird natürlich werden wir vor Herausforderungen stehen, da bin ich mir ganz sicher. Aber ich glaube, es ist wirklich den meisten klar, wenn wir das nicht schaffen sollten, dann werden wir auch ganz schnell wieder an einem anderen Punkt stehen, weil eine alleinige Fraktion kann wirklich auch nichts ausrichten. Dieses Ungleichgewicht ist da wegen der deutlich mehr Finanzen. Das ist einfach eine Herausforderung, die da ist. Ich glaube aber, dass man auch sehr gut und kooperativ trotzdem zusammenarbeiten kann. Und Jan und Ines haben ja auch an ihrem ersten Tag, nachdem sie gewählt wurden, gesagt oder machen das, verzichten sie auf einen Großteil ihres Gehaltes und begrenzen es auf den Durchschnittslohn in Deutschland. Und das ist auch eine Richtung, die sie versuchen weiter in der Partei zu verankern. Auch genau aus dem Grund, dass natürlich der Bundestag und die Fraktion einen enormen Sog haben, sich vielleicht eher mehr zu interessieren, wo komme ich hin, als was ist mit der Partei. Also ich muss selber sagen, ich war vorher noch nie im Bundestag vor der Wahl und bin jetzt einfach teilweise mehrfach die Woche in diesen Räumlichkeiten und ich finde es auch wirklich krass. Also ich finde, das ist einfach, man kriegt so vermittelt, man ist jetzt was ganz Besonderes, weil man hier ist und ich kann mir vorstellen, dass das besonders für Abgeordnete ein enormer Sog ist. Also vielleicht in den ersten Wochen spürt man es noch nicht so stark, aber dann, dass sich das sozusagen verselbstständigt. Und das ist für mich auch einer der größten Risiken, gerade auch aktuell. Und ich glaube, wir müssen es schaffen, dass die Abgeordneten den Menschen verbunden bleiben, dass unsere Abgeordneten der Partei verbunden bleiben. Und ich persönlich denke auch, dass die Gehaltsbegrenzung da einen wesentlichen Teil leisten kann. A, weil man dann deutlich näher an den Menschen ist, für die man Politik macht. Und einfach in diesem Kontext von, es gibt einen Fahrtenservice, ich habe eine Bahncard 100, ich habe ein Meeting und es steht Frühstück da. So, da verliert man echt schnell die Realität. Und ich glaube, das ist ein Riesenrisiko, auch für jede Person selber. Und ich glaube aber zum Beispiel, dass Jan da ein hervorragendes Beispiel oder Vorbild ist. A, mit der Gehaltsbegrenzung und B, dass er auch nach 8 Jahren schon mal aus dem Bundestag rausgegangen ist. Auch genau aus dem Grund, so irgendwie am Boden zu bleiben.
Das Stichwort Fraktion ist ja jetzt schon gefallen und wir haben ja jetzt schon ein bisschen das ganze Thema andiskutiert, was für Verschiebungen da jetzt möglicherweise auch stattfinden könnten. Lass uns doch vielleicht noch mal ein bisschen genauer reinzoomen. Du hattest es schon gesagt, viele Leute, die sich haben aufstellen lassen, die jetzt in den Bundestag einziehen, die haben gar nicht so richtig damit gerechnet. Es war vielleicht eher so fast so eine Gefälligkeit an die Partei, dass man sagt, ja, okay, ich mach's, aber nicht, weil ich jetzt auf eine krasse Karriere hoffe, sondern weil wir halt eine Liste voll machen müssen. Jetzt auf einmal sind die Leute im Bundestag und für viele, die nicht so tief drin sind in der Linkspartei, ist das jetzt erstmal eine ziemliche Blackbox. So, wer zieht da ein? Was sind das für Leute? Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen was zu erzählen?
Ja, alle Leute kenne ich auch noch nicht, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt schon ein paar auf jeden Fall kennengelernt. Und also ich glaube tatsächlich gerade, dass es eine große Chance ist, dass es eben so ist, dass tatsächlich Leute einfach eingezogen sind, die wirklich nicht damit gerechnet haben und die auch jetzt nicht irgendwie um diese Plätze gekämpft haben und die ja, meiner Meinung nach auch wirklich jetzt wissen, sie sind da, weil die Partei einfach so eine krasse Arbeit in den letzten Monaten geleistet hat. Es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele junge Leute. Wir haben ja die jüngste Fraktion vom ganzen Bundestag. Ich kann wirklich gar nicht so genau sagen, was es alles für Leute sind. Aber mein Eindruck ist erstmal, dass es eine sehr junge, dynamische und diverse Fraktion ist. Und natürlich wird es jetzt auch die nächsten Monate darum gehen, irgendwie auch zu unterstützen, auszubilden und so weiter, damit die neuen Abgeordneten auch gut in ihre Arbeit finden.
Ja, ich habe mich auch auf der Internetseite mal ein bisschen durch die neue Fraktion geklickt, weil ich irgendwie auch so ein bisschen neugierig war, wer da jetzt so einzieht. Und ich fand es schon krass, die Diversität. Also so sowohl im Hinblick auf Alter, also da ist dann jetzt irgendwie Gregor Gysi mit, ich werde nicht lügen, fast 80. Und Die Jüngsten sind so auf jeden Fall irgendwie noch mal gut 10 Jahre jünger als ich irgendwie. Und aber auch hinsichtlich halt so dem Hintergrund, aus dem die Leute kommen. Also in Brandenburg sind, glaube ich, Leute eingezogen oder aus Brandenburg sind, glaube ich, Leute eingezogen, die sogar schon Landesregierungserfahrung haben. Und dann aus NRW welche, wo mein Eindruck jetzt zumindest eher ist, das ist eher so ein bisschen so westdeutsche Fundamentalopposition. Und dann manche auch aus so einem Solid-Hintergrund, andere, die jetzt irgendwie eher von den Grünen rübergekommen sind, wie Chancellor Köktürk, habe ich gesehen, ist eingezogen. Die war zuvor ja auch Grünen-Mitglied, ist dann ausgetreten in den letzten Jahren. Und das ist ja einfach echt sehr, sehr breit, das sozusagen Bild an Leuten, was man da jetzt hat und die irgendwie am Ende alle zusammenarbeiten sollen und hoffentlich auch wollen.
Das hoffe ich auch.
Und die man dann da irgendwie auf einen Nenner bringen will. Habt ihr euch da schon so einen Plan gemacht? Ich meine, für euch ist es ja auch noch wirklich eine ganz neue Situation.
Ja, also es ist natürlich eigentlich einfach ein Spiegel der Partei. Also es sind wirklich, die Partei ist ja auch sehr divers von Positionen und Personen. Und wir haben jetzt natürlich auch einfach eine extreme Verjüngung in der Partei. Das ist natürlich jetzt auch total sichtbar in der Fraktion, dass die ganz viele der neuen Leute viel, viel jünger sind, weil auch unsere Mitglieder viel jünger sind. Und für mich ist es eigentlich relativ einfach, weil die Partei eine klare Linie hat. Und die Fraktion sicher nicht, die ist ja nicht unabhängig von der Parteilinie. Und es sollte meiner Meinung nach klar für jede abgeordnete Person sein, dass sie jetzt nicht ihre eigene Linie verfolgt, sondern die Linie der Partei. Und darauf verständigen wir uns ja auch. Und wir haben ja auch wieder einen Parteitag im Mai. Und da wurde jetzt auch schon letzte Woche der Leitantrag im PV beschlossen. Und da ist ja schon ein sehr abgezeichnet, in welche Richtung die Partei sich in, sagen, geht. Das muss natürlich noch sagen, wird auch spannend sozusagen bei dem Parteitag. Aber dann ist das meiner Meinung nach die Linie, wo auch die Fraktion mitziehen muss.
Das finde ich jetzt ganz interessant. Wir sind ja vorhin eingestiegen so mit deiner persönlichen Story und was so dein Weg war. Und ich habe den Eindruck so, als wir uns kennengelernt haben, so die Aktivistin Litza, die hätte wahrscheinlich immer viel stärker gesagt, ja, es geht darum, dann seinen eigenen Kopf durchzusetzen in den Fraktionen und eben nicht auf Linie zu sein, sich nicht disziplinieren zu lassen von der Partei. Und jetzt die Parteimitarbeiterin Litza, die jetzt eben auch schaut auf, wie kann so eine Gesamtstrategie aussehen, für die ist jetzt natürlich irgendwie das naheliegend zu sagen, und kann ich auch total nachvollziehen, zu sagen, ja, wie kriegt man die Leute jetzt auch auf Linie, wenn man es böse formulieren will, oder wie kriegt man sie eben auch an Bord für so eine Gesamtstrategie? Das sind irgendwie, da merkt man, es sind sehr unterschiedliche Fragen, je nachdem, an was für einem Ort man eben auch gerade versucht, Politik zu machen, ne?
Absolut, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich glaube wirklich, dass ich gelernt habe und mittlerweile der Meinung bin, wir können nur noch als, sagen, wirklich als Partei, die in eine gleiche Richtung zielt, wirklich so eine Kraft entfalten, dass wir was verändern. Ich glaube, das ist das, was ich in den letzten Jahren gelernt habe. Und es bringt eben nichts. Natürlich gibt es auch in der Partei Kämpfe und oder Auseinandersetzung, das ist auch total richtig. Und auch da gibt es Bestrebungen mehr in eine oder die andere Richtung. Ich glaube, das gehört auch total dazu. Aber die werden halt irgendwann entschieden. Und ich glaube, das Problem war halt auch in der Linken, dass das nicht der Fall war, sondern dass dann trotzdem Einzelne immer weiter in ihre eigene Richtung gemacht hat. Man muss Konflikte austragen, dann entscheiden und dann ist das die Linie. Ich glaube, anderenfalls kann man einfach keine Stärke entwickeln und dann auch keine Veränderungen erreichen. Ich glaube, da hat sich tatsächlich einfach mein Bild wirklich total geändert und ich glaube, wahrscheinlich auch aus der Erfahrung, dass ich gesehen habe, auch eine einzelne Person bei Abgeordneten der Grünen, die immer laut in der Presse eine andere Linie sagt, das bringt eigentlich nichts. Entweder schafft die sich in den Grünen zu organisieren mit anderen und über einen längeren Prozess hin die Partei in eine andere Richtung zu ziehen. Das denke ich nach wie vor, dass das total möglich ist. Aber halt nicht, wenn ich als einzelne Abgeordnete oder auch als 5 Abgeordnete in der Fraktion immer eine andere Linie als die Gesamtpartei oder Fraktion einschlage, dann glaube ich, störe ich im Gesamtkontext und schwäche eigentlich die Position der gesamten Partei.
Mhm. Das finde ich gerade nochmal ganz spannend, weil das ja auch nochmal für die einzelnen Abgeordneten, finde ich, mehr so einen Blick aufmacht, durchaus halt auch Konflikte führen zu können, aber halt den Moment nicht zu verpassen, an dem sie dann erstmal zeitweise entschieden sind. Und das heißt auch nicht, dass man es nie wieder aufmachen kann, wenn man sich vielleicht organisiert hat oder wenn sich auch Kontextbedingungen geändert haben. Finde ich, merkt man jetzt im Hinblick auf den Ukraine-Krieg zum Beispiel total doll. Da haben sich einfach in vielen Parteien Positionen geändert, weil sich die Kontextbedingungen total doll geändert haben. Aber dass man halt insgesamt mehr so ein Gefühl dafür entwickelt, wann ist gerade Konflikt dran und wann ist gerade Geschlossenheit dran. und so. Das finde ich irgendwie, ja,
fand
ich
gerade. Ja, und auch, wo man die Konflikte führt. Also ich glaube, immer nach außen ausgetragene Konflikte ist selten, dass man es dann schafft, gemeinsam einen Weg zu finden, sondern dann werden die wieder von dem getriggert und die von dem und dann eskaliert man eigentlich nur in der Öffentlichkeit.
Die Linke ist ja jetzt im neuen Bundestag auf jeden Fall in der Opposition. Und auch wenn das für die nächsten 4 Jahre so bleiben wird, ist ja diese Frage von Regierungsbeteiligung eben auch eine dieser großen strategischen Fragen, über die es in der Linkspartei auch lange Unstimmigkeiten gab. Es gab das eine Lager, die gesagt haben, ja, wir müssen auf jeden Fall auf Rot-Rot-Grün hinarbeiten. Die anderen Leute, die gesagt haben, nee, in der Regierung muss man immer Kompromisse machen. Das wollen wir nicht. Wir sind antikapitalistische Kraft, die deswegen praktisch da auch nicht systemimmanent versucht zu verändern. Und gleichzeitig ist es ja so, dass eine Opposition, die zumindest potenziell glaubhaft machen kann, dass sie bereit ist, auch zu regieren und dass sie bereit ist, auch die Leute, die aktuell Macht haben, zu ersetzen, dass das selbst dann eine große Machtressource irgendwie nochmal ist, wenn man selber gar nicht in die Regierung geht. Also alleine dieses glaubhaft verkörpern zu können, dass wenn die anderen keinen besseren Job machen, man sie ablösen wird, ist ja ein ganz schönes strategisches Fund, mit dem man dann auch wuchern kann, was auch dazu führt, letztendlich, was oft der Mechanismus ist, warum Parteien aus der Opposition auch Veränderungen durchsetzen können, weil die Regierung versucht, Themen abzuräumen, damit dieser Aufwind in der Opposition so ein bisschen gestoppt werden kann. Was ist denn da aus deiner Sicht so eine Perspektive? Also glaubst du, es gibt jetzt die Möglichkeit, dass die Linkspartei diesen Schritt auch macht und sagt, natürlich wollen wir auch Verantwortung tragen, wenn es sich ergibt und der Koalitionsvertrag natürlich stimmt. Aber so ganz grundsätzlich ist das was wir anstreben und wollen wir auch rot-rot-grüne Mehrheiten? Oder glaubst du, man muss eigentlich damit rechnen, dass man sich in dieser Oppositionsrolle sehr gemütlich macht und eigentlich gar nicht da mehr will?
Ich finde es total spannend, weil für mich war irgendwie vor so 2 Jahren diese Frage viel wichtiger. Also ich habe auch, als ich angefangen habe, mich irgendwie mit der Linken mehr zu beschäftigen, und habe ich auch gedacht, okay, diese Frage muss irgendwie geklärt werden. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass es eigentlich keine sehr wichtige Frage ist, tatsächlich, weil ich wirklich denke, es geht wirklich darum, ob man etwas grundsätzlich verbessern oder verändern kann für die Menschen, so. Und das ist das, was meiner Meinung nach eine linke Partei anstreben soll. Und ich glaube, das haben wir im Wahlkampf irgendwie geschafft, auch sehr gut klar zu machen. Also uns geht es wirklich darum, das Leben der Menschen zu verbessern. Und erstmal nicht um die Frage, ob wir mitregieren. Und ich glaube, dass man aus einer Opposition das sehr gut herausmachen kann. Und ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich stimmt, Valentin, was du gerade gesagt hast, dass wenn man das so in Bereitschaft stellt, dass man dann irgendwie mehr Kraft und Hebel hat. Bin ich mir ehrlich gesagt unsicher. Ich glaube wirklich, dass es darum geht, wenn man es schafft, Mehrheiten in der Gesellschaft für seine Anliegen zu organisieren, dass das einen großen Unterschied macht. So, dass wenn man schafft, dass man glaubwürdig für etwas steht, dass man dann, wir haben natürlich jetzt auch die Chance, andere unter Druck zu setzen. Wenn wir dann auch sozusagen klar machen, wir würden auch nur regieren, wenn wir das auch wirklich umsetzen können, so, dann glaube ich, ist es einfach eine sehr andere Haltung. Und ich sehe auch tatsächlich gar nicht aktuell in der Partei, dass diese Frage so groß auf uns zukommt, weil wir eigentlich sehr klar wissen, was wir machen wollen. Und das machen wir eigentlich sehr unabhängig, ob wir in der Opposition sind oder in der Regierung.
Du hörst den Was-Tun-Podcast. Hier sprechen Inken und ich einmal im Monat mit Aktivistinnen darüber, wie wir als gesellschaftliche Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen können. Das tun wir unabhängig, werbefrei und für alle. Und das dank unserer Fördermitglieder, die Was tun und den Dissens-Podcast im Doppelpack mit einem regelmäßigen Förderbeitrag auf Steady unterstützen. Solltest du noch nicht dabei sein, dann kannst du das jetzt ganz einfach mit einem Klick auf den Link in den Shownotes ändern. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Es wird ja bei der Linkspartei dann auch mal wieder gesagt, so, ja, man sieht doch schon, dass man auch aus der Opposition Regierungspolitik mit beeinflussen kann, siehe Mindestlohn. Und ich bin da, glaube ich, so ein bisschen skeptisch, ob das wirklich, also ich finde es nachvollziehbar, warum man dann versucht, wenn Regierungen irgendwelche Maßnahmen beschließen, zu sagen, ja, und da hatten wir auch unseren Anteil dran, aber es sind ja jetzt auch keine völlig crazy Forderungen, sondern auf die Ideen kommen natürlich andere Parteien zum Teil auch. Und wenn jetzt aus deiner Sicht, Litzer, diese ganze Frage von Regierung und Opposition gar nicht so entscheidend ist, vielleicht kannst du da nochmal erzählen, was ist denn aus deiner Sicht so der Weg zur Veränderung? Also wie funktioniert das?
Also ich glaube, der Weg zur Veränderung ist tatsächlich nur möglich, wenn wir es schaffen, einen Großteil der Menschen zu erreichen und für unsere Ideen zu begeistern, die A, aktuell komplett von der Politik abgegessen sind und vielleicht auch gar nicht mehr an so politische Veränderungen glauben. Und wenn wir es wirklich schaffen, einen Großteil hinter unseren Anliegen zu versammeln. Und ich glaube tatsächlich, das ist oft eher als altbackene Theorie abgegeben, aber ich glaube, es braucht tatsächlich etwas wie ein Klassenbewusstsein, was krass zerstört wurde in den letzten Jahren oder schon ganz lange. Und das ist meiner Meinung nach auch unsere Aufgabe als Linke, dass wir das wieder herstellen und zeigen, es gibt eben Möglichkeiten, wenn wir uns zusammenschließen und gemeinsam für unsere Interessen einstehen, dann ist auch wieder Veränderung möglich.
Aber was ist denn dann der Mechanismus? Wie, jetzt nehmen wir mal an, ihr sagt, okay, Mieten ist ein krasses Problem in Deutschland. Ne? Die Leute leiden darunter, es ist auch eine Klassenfrage. Einige Leute profitieren enorm von hohen Mieten, andere Leute müssen immer größere Anteile von ihrem Einkommen abdrücken. Mhm. So, jetzt wählen die Leute, die ein Bewusstsein dafür haben von dieser Klassenfrage, von dieser neuen Klassenfrage könnte man ja sagen, wählen jetzt die Linkspartei und glauben daran, dass sich dadurch was verändern kann. Wie ist denn jetzt der Mechanismus von, Sie glauben daran zu, es verändert sich
naja,
was?
Ich finde, die AfD ist das beste Beispiel. Also wirklich, die AfD hat uns vorgezeigt in den letzten, wie lange gibt's jetzt? Weiß ich auch nicht mehr. 2014, wie sie Veränderung durchsetzt, ohne zu regieren. Indem eigentlich sie immer wieder geschafft hat, dass die anderen Parteien ihre Forderungen übernommen hat. Ich habe mir das mal im Wahlkampf tatsächlich mal angeguckt. Das war, ich weiß nicht, zurückliegend, das war, ich weiß gar nicht mehr genau, was für ein Thema es war, wo 1:1 die CDU Forderungen von der AfD einfach genommen hat und umgesetzt hat. So, da sind wir ja mittendrin. Und ich finde, das ist das beste Beweis von, wo es klappt. Und ich würde auch sagen, wenn wir irgendwann so viel Prozent oder so mächtig sind, dass wir wirklich regieren können und unsere Anliegen umsetzen, dann würde ich sagen, steht dem vielleicht nichts mehr im Weg. Aber das ist echt ist einer der letzten Schritte.
Aber die AfD sagt eben auch, sie will regieren, ne?
Ja, aber jeder weiß, dass sie erstmal nicht regieren konnte. Ich weiß nicht, ob das, sie hat, ich finde es auch gar nicht bei das Profil von der AfD so im ersten, ich würde sagen, im ersten Schritt ist gar nicht sowas, also sie sagt auf jeden Fall nicht, wir regieren um jeden Preis. Also ich finde, und ich glaube, das ist das größte Problem von Parteien, die sehr schnell, wo auch der Großteil der Bevölkerung klar wird, okay, die wollen eigentlich wieder nur sich selbst. Und ich glaube, die wollen eigentlich wieder nur selbst an die Macht kommen, Posten und so weiter. Und da ist die AfD ja ein totales Kontra. Die eigentlich sagen, obwohl sie sich die ganze Zeit offen zeigen, aber ich glaube, die AfD, die würde auch nur regieren, wenn die richtig was von ihren Sachen umsetzen kann.
Tatsächlich das Letzte, das weiß ich gar nicht, weil ich glaube, sie würde auch erstmal irgendwo einfach mit regieren, um sich zu normalisieren. Und das, würde ich sagen, war ja auch total die grüne Strategie zum Beispiel. Die Grünen haben oft viel aufgegeben, aber die haben es über viele Mitregierungen, Landesregierungen geschafft, von der kleinen radikalen Partei, den Wollpullover und den so ein bisschen Spinner-Hippies so zu so einer richtig ernstzunehmenden Mittepartei zu werden. Praktisch schon über Regierungsbeteiligung in Landesregierung und dafür, dass sie auch immer wieder viel aufgegeben haben. Ich würde aber auch dir total zustimmen, dass das jetzt zu ihrem Problem geworden ist, dass sie immer um jeden Preis regieren wollten, um irgendwas durchzusetzen und dadurch total unerkennbar geworden sind in dem, was man eigentlich wirklich gewinnt, wenn man Grüne wählt und worauf man sich dann eigentlich verlassen kann, was sie dann für ihre WählerInnen umsetzen. Und dadurch glaube ich auch, dass jetzt praktisch dieses große Klientel auf der linken Seite frei geworden ist, weil denen halt gar nicht mehr klar geworden ist, was ihnen das eigentlich bringt, wenn sie Grüne wählen. Wenn die Grünen dann gleichzeitig den Kurs ausgeben, dass sie eigentlich sich in der Wahl nur an den ein bisschen Ökokonservativen orientieren. Eine Sache, die ich mich noch gefragt habe dabei, ist, und das ist vielleicht jetzt die letzte Frage noch zu dieser Regierungssache. In Landesregierung wird das ja schon nochmal schneller wieder zum Thema werden. Also in Bremen regieren die Linken ja immer noch mit und auch eigentlich ziemlich erfolgreich. Und in Berlin hoffentlich wieder in 1,5 Jahren. Da wird es ja auf jeden Fall sich wieder die Frage stellen. Glaubst du, dass das Rückwirkungen haben wird auf die Partei oder ist da Landespolitik so abgekoppelt, dass das erstmal einfach so eine Frage ist, die dann halt auf Landesebene geklärt wird?
Also ich glaube, dass es auf Landesebene auch wirklich was anderes ist, mitzuregieren. Und ich kann mir, genau, und da gibt es ja wirklich total gute Beispiele von linker Regierungspolitik. Und ich hoffe aber zum Beispiel, dass auch wenn in Berlin, wenn das zur Debatte steht nächstes Jahr, dass wir es schaffen und auch die Linke Berlin das dann schafft, auch da ganz klar vorher festzuhaben, unter welchen Bedingungen. So, und dass sie nicht einfach unter jeder Bedingung, auch wenn sie sehr stark ist, dass sie nicht in jeder Bedingung regiert, weil ich glaube, dann ist es auch sehr schnell wieder vorbei. Sondern dass dann zum Beispiel ganz klar ist, wir regieren nur, wenn Deutsche Wohnen und Co. enteignet wird. So, das wäre mal etwas, wo man sagen, und wenn wir das dann schaffen würden, so, das wäre ja ein komplett andere, da würden auch alle merken, okay, wir stehen zu dem, was wir sagen. Und wir erzeugen auch so eine Verbesserung für Leute, dass einfach über Nacht oder keine Ahnung, wie das dann erfolgt, für tausende Leute die Miete nicht mehr steigt oder die Miete auf einen ganz anderen Level steigt. So, das wäre, ich glaube, darum geht es, ob man wirklich diese Sachen für die Menschen verbessern kann.
Ja, zu der Frage, glaube ich, habe ich zumindest mal ein bisschen andere Einschätzung, haben wir aber auch im letzten Podcast schon diskutiert, als wir über die Haustürwahlkämpfe gesprochen haben. Man muss sich, glaube ich, im Zweifelsfall schon so ein bisschen mit der Realität arrangieren, dass man dann halt auch nicht die größte Regierungspartei ist, sondern dass man sich halt in einem Bündnis bewegt, wo andere Leute auch noch was zu sagen haben und natürlich auch Kompromisse machen muss.
Okay, aber wenn man jetzt, ich bin natürlich auch dafür, dass der Volksentscheid Deutsche Wohnen Co. enteignen in Berlin durchgesetzt wird, aber wenn man in so einem Dreierbündnis einfach dann feststellt, es ist nicht drin, dann steht man ja vor der Frage, kann man insgesamt trotzdem eine verhältnismäßig gute Politik umsetzen im Berliner Senat? Oder nimmt man in Kauf, dass wieder Kai Wegner mit Franziska Giffey weiter durchzieht und die Stadt zerlegt? Würdest du dich da eher für Letzteres entscheiden?
Also ich glaube, ich würde vorher rote Linien definieren. Die weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt so gar nicht sagen. Und die hätte ich für mich schon klar. Was die Konditionen für eine Regierungsbeteiligung sind. Und darunter würde ich nicht zurücktreten. Und also eigentlich machen das, also ich würde sagen, die CDU hat das wahrscheinlich ganz gut jetzt in den Sondierungen wahrscheinlich in den Koalitionsverhandlungen gemacht. Also andere Parteien ist jetzt natürlich auch stärkste Kraft gewesen, aber ich glaube schon, dass es sehr, sehr wichtig ist, die Versprechen, die man macht, auch daran auch festzuhalten. Und ich glaube, dass wirklich ganz vielen Menschen, das habe ich selber bei Haustürgesprächen, aber auch einfach so aus Erfahrung der anderen gemerkt, super krass ihr Vertrauen in die Politik verloren haben. Ich glaube, dass das auch ein Grund ist für die Stärke der AfD. Und wir müssen anfangen, ehrliche Politik zu machen. Und dazu gehört es einfach auch zu sagen, das ist sozusagen unser Versprechen. Und wir werden das so machen, werden daran festhalten. So. Genau, ich glaube, da müssen, glaube ich, andere in Berlin, die dafür verantwortlich sind, dann überlegen, was das ist. Aber ich denke, das sollte man schon sich vorher sehr gut überlegen und unter was für Bedingungen man eben halt auch nicht regiert.
Ich glaube, dieser Punkt mit dem Leute zurückgewinnen und den Versprechungen, der ist total wichtig. Ich frage mich manchmal, ob da nicht auch schon eine Kommunikation hilft, die sagt, wir mussten jetzt halt einen Kompromiss machen, wir finden es auch blöd. Aber also, dass da schon eine ehrliche Kommunikation einem auch schon eine ganze Menge bringt, weil ich glaube, das, was man jetzt gerade zum Beispiel bei den Grünen ja viel erlebt hat, war so ein, wir müssen Kompromisse machen, aber eigentlich finden wir es auch richtig geil, die ganze Zeit Kompromisse zu machen. Und dann sagen wir auch noch die ganze Zeit, das ist jetzt alles ganz toll, obwohl alle sehen können, es ist auf jeden Fall nicht ganz toll. Und genau, das habe ich noch gefragt. Jetzt aber, weil wir gar nicht mehr so viel Zeit haben in unserem Gespräch, hatten wir noch ein paar Fragen zur Parteibasis, die sich ja auch jetzt ziemlich verändert hat. Das hast du eben schon angesprochen. Die Linke hat jetzt schon seit dem letzten Jahr, also seit dieser ersten Eintrittswelle, einen krassen Mitgliederzuwachs, hatte da auch immer wieder Rekordzahlen auch den anderen Parteien gegenüber. Was wisst ihr denn über die Menschen, die jetzt Teil der Linkspartei geworden sind? Und inwiefern verändert sich da die Linke auch von der Basis her?
Also auf jeden Fall sehr, sehr viel junge Menschen. Was wir noch gar nicht so richtig geschafft haben, ist so eine größere Auswertung zu machen oder vielleicht auch mal eine Befragung. Deswegen ist es eher jetzt so anekdotisches Wissen, was ich habe. Und das ist auch so auf eine Art gar nicht mehr so aktuell, dass ich weiß, wer ist noch zusätzlich in den letzten Monaten dazu gekommen, weil es waren ja auch nochmal enorm viele. Ich habe das nur über den Sommer schon bemerkt, als wir eben diese 100 Kreisverbände besucht haben. Einige habe ich auch besucht. Das einfach sagen, waren viele Leute da, die waren vorher in Bewegungen, aber auch anderen Initiativen. Es waren viele auch da, die politisch schon sehr gut, also sagen sehr viel Wissen hatten, die ich jetzt kennengelernt habe, aber auch welche, die mir ganz neu das erste Mal in Kontakt mit Partei kommen. Ich hatte persönlich einfach einen extrem positiven Eindruck. Ich habe wirklich anfangs wusste ich gar nicht, was mich da erwartet in den Kreisverbänden. Und ich hatte auch teilweise so ein bisschen Angst, weil ich irgendwie vorher gehört habe, okay, es könnte auch einfach so zu krassen Konfliktsituationen kommen.
Bärbeißige Schrate.
Genau. Und es könnte so krassen Konfliktsituationen kommen. Dann komme ich auch noch von der Parteizentrale, die auch nicht immer den besten Ruf.
Die da oben.
Hat, genau. Und ich war nach den Treffen immer so, war ich wirklich so, wow, krass. Das ist wirklich so ein ganz anderes Gefühl gewesen. Die Leute hatten Bock auf den Plan, hatten total Lust, auch aktiv zu werden. Ich habe dann auch den Eindruck, dass es so eine Veränderung ist von Leuten, die nicht mehr einfach nur irgendwo so lesekreismäßig diskutieren wollen, sondern die wirklich anpacken wollen. Also deswegen hat, glaube ich, auch diese ganze Haustürarbeit so gut funktioniert. Weil ich glaube, viele Menschen haben in den letzten Jahren gemerkt, so der Rechtsruck geht immer weiter so. Und es reicht nicht, wenn ich immer mal wieder eine Mobilisierung habe hier und da, sondern wir müssen eigentlich eine langfristige Strategie entwickeln, die AfD wieder zurückzudrängen. Und meiner Meinung nach sind wir, die Linke, die Antwort dafür. So. Also meiner Meinung nach muss es unser Ziel sein, die AfD sukzessiv wieder zurückzudrängen. Und das klappt in meiner Meinung nach am besten im direkten Kontakt mit den Menschen, in direkten Gesprächen. Und wir haben zum Glück sehr, sehr viele Leute, die da jetzt auch wirklich Lust drauf haben.
Und wie nimmst du das wahr? Die Linke war ja lange Zeit eine Partei, die vor allem in Ostdeutschland sehr, sehr stark war. Glaubst du, dass es auch in der Hinsicht eine Verschiebung gibt oder ist das was sich hält?
Nee, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass wir auch jetzt in Westdeutschland totales Potenzial haben. Ich meine, das hat man auch jetzt gesehen an den Ergebnissen. Und wir haben aber, sagen, da ist aber noch sehr viel aufzuholen auch. Also sagen, ich glaube, das ist die größte Arbeit jetzt in den nächsten Jahren. Also auch Monaten, Jahren, dass man wirklich sozusagen den Parteiaufbau voranbringt. Da gibt es sozusagen auch meiner Meinung nach super viel Potenzial eigentlich in NRW, aber auch in Bayern. Und wir glauben, wir müssen sozusagen sowohl in Ost als auch in West eben sagen, müssen wir anfangen, weiter die Partei aufbauen. Da sind wir sehr gute Schritte letztes Jahr gegangen, aber es ist ein großes Projekt, was noch vor uns steht. Und besonders jetzt erstmal schaffen, die ganzen neuen Mitglieder einzubinden, auszubilden und schauen, dass sie sozusagen ihren Platz in der Partei finden, ist enorm viel Arbeit.
Was ich irgendwie noch total spannend fand, ist, ich habe dann so ein bisschen kursorisch drüber geguckt über die Deutschlandkarte und war ziemlich überrascht davon, dass ich auch den Eindruck hatte, dass die Linke auch in den Flächenländern ziemlich gut performt hat. Und es ist ja sonst oft so, dass linke Parteien oder auch für die Grünen gilt das total stark so, dass sie oft in den Stadtstaaten und in den Städten sehr gut laufen und in den überall da, wo es flächig wird, es ein großes Problem gibt. Und da hatte ich das Gefühl, dass das jetzt bei der Linken anders aussieht. Wirst du den Eindruck teilen?
Ich würde den Eindruck teilen. Ich hatte aber eigentlich dieselbe Sorge wie du, weil wir hatten natürlich auch, wir hatten ja nur ganz wenig Zeit insgesamt für den Wahlkampf. Im Endeffekt jetzt noch weniger Zeit, aber auch als wir schon dachten, es wäre im September die Wahl und haben dann überlegt, wir müssen sozusagen uns ein bisschen fokussieren auch auf Regionen, wo wir besonders viel versuchen aufzubauen. Und haben uns eher so auf so Regionen konzentrieren, die eher städtischer waren. Aber jetzt haben wir es auch tatsächlich so, dass in allen Kreisverbänden auch zum Beispiel auch super viele neue Leute eingetreten sind. Auch in ganz kleinen Kreisverbänden total auf dem Land. Also das ist wirklich eine Entwicklung, die war einfach noch im letzten Jahr überhaupt nicht abzusehen. Da war klar, okay, es ist einfacher in den Städten vielleicht Leute zu mobilisieren, aber wir haben jetzt einfach auch ganz viele Kreisverbände, die sind ganz ländlich und die haben auch viele neue Mitglieder. Und ich glaube, das ist halt auch ein Ausdruck davon, dass wahrscheinlich auch das Wahlergebnis da besser ist. Und das müssen wir in den nächsten Monaten, Jahre weiter nach oben schrauben.
Das heißt, es sind nicht nur urbane Lifestyle-Linke, sondern es gibt auch klassenkämpferische Landeier.
Auf jeden Fall. Ja.
Du hast es ja jetzt gerade schon gesagt, es gibt wahnsinnig viele neue Mitglieder. Seid auch noch dabei, euch so einen Überblick zu verschaffen. Wer ist da überhaupt? Was wollen die Leute? Für unsere HörerInnen, unter denen sicher auch viele Leute gibt, die der Linkspartei jetzt in den letzten Wochen und Monaten beigetreten sind, wenn die sich so ein bisschen fragen, okay, ich bin jetzt neu in dieser Partei, ich weiß nicht so richtig, was kann ich tun? Was sind denn so Möglichkeiten, die du siehst, wie man als Neumitglied aktiv werden kann? Was sind so die ersten Schritte?
Also ganz klar zu deinem Kreisverband gehen. Und in den meisten Kreisverbänden gibt es auch mittlerweile so eine Struktur, die auch versucht, neue willkommen zu heißen und wo man dann eigentlich auch sehr schnell in die Arbeit finden kann. Also insbesondere, wenn man direkt aktiv werden will. Es gibt oft dann auch so Arbeitsgruppen, die machen nur Haustür und da kann man eigentlich sehr, sehr schnell auch einsteigen. Und wir werden auch in den nächsten Monaten auch weitere Ausbildungsprogramme auch haben für ganz neue. Aber das machen auch jetzt mittlerweile die Kreisverbände auch einfach selber, dass es oft auch sowas gibt. Also ist auch der Plan, dass die Haustürgespräche zum Beispiel machen wir nicht nur im Wahlkampf. Das ist auch ganz, ganz wichtig für uns, dass es nicht nur darum geht, get out the vote kurz vor der Wahl, sondern wir sehen das als einen ganz wichtigen Strang auch unabhängig von den Wahlen, weil es ja wirklich darum geht, die Menschen zu erreichen, auch zu erfahren, was muss sich ändern und darauf unsere Politik aufzubauen. Das heißt, da so niedrigschwellige Angebote zum Mitmachen haben wir eigentlich immer. Und in den meisten Kreisverbänden ist es dann auch sehr, sehr schnell zu finden. Also geht man einfach zu dem ersten Treffen hin. Viele haben auch so Neumitgliedertreffen. Das ist eigentlich der beste Ort einzustarten, weil man dann so ein bisschen Überblick gibt, was für Untergruppen gibt es vielleicht, mit was beschäftigen die, wo habe ich Lust mitzumachen und was gibt es für so Crashkurse vielleicht für Haustürarbeit oder aber auch andere Sachen, wo ich direkt einsteigen kann.
Im letzten Podcast haben wir jetzt mit drei Organisierungen gesprochen, die auch aus sozialen Bewegungen die Linke im Wahlkampf unterstützt haben und hier Haustürwahlkampf gemacht haben in Berlin und Neukölln. Davon hat ja jetzt die Linke wirklich auch stark profitiert im Wahlkampf, dass sich soziale Bewegungen entschieden haben, dass es irgendwie wichtig ist, dass es diese Partei gibt, manche mit Mehrwerf, manche eher aus strategischen Überlegungen. Was würdest du denn sagen, wie wird jetzt in der Zukunft das Verhältnis der Linken zu sozialen Bewegungen aussehen? Gibt es dazu Gedanken oder ist das was, was sich irgendwie organisch entwickelt, wird das organisiert?
Also organisiert würde ich sagen, also klar sehen wir uns eigentlich, dass wir sozusagen in Verbindung sein wollen, dass wir auch sehen, dass es wichtig ist, auch immer mal wieder zu Sachen hin zu mobilisieren, wo vielleicht auch Bewegungen hin mobilisieren. Ich finde es tatsächlich gar nicht so einfach zu sagen, weil ich habe auch den Eindruck, dass viele aus Bewegungen jetzt angefangen haben, in der Partei aktiv zu werden und vielleicht auch so damit vielleicht ihr politisches Zentrum auch gewechselt haben. Und es ist gar nicht mehr so einfach zu sagen, das ist jetzt die Bewegung und das ist jetzt die Partei. Und ich glaube, auch so haben viele auch die jetzt aus Bewegung in der Partei mitgemacht haben. Ich weiß gar nicht, wie die sich identifizieren würden, ob die nur sagen würden, wir sind von XY und wir machen jetzt für die Linkspartei. Gibt sicher auch welche. Ich habe aber schon auch den Eindruck, dass es so ein bisschen auch eine Veränderung in diesem ganzen Bewegungskontext stattgefunden haben, dass man viele auch einen Akteur sucht, der nicht nur Hoch- und Tiefmobilisierungsphasen hat, sondern der stetig arbeitet. Das war für mich zum Beispiel auch der Ansporn, nicht mehr Bewegungsarbeit zu machen, sondern Parteiarbeit zu machen. Und tatsächlich hätte ich es nie gedacht, aber ich finde es wirklich persönlich attraktiver, weil es einfach eine langfristige Strategie hat und eine größere Organisierung ist mit anderen. Und ich glaube aber nach wie vor, dass es immer wieder Bewegungen braucht und hoffentlich auch wieder starke Bewegungszyklen geben wird, wo die Linke hoffentlich ein enger Verbündeter ist von Bewegungen, die eben für eine linkere und andere Politik kämpfen.
Du kennst ja beide Seiten, beide Welten. Gibt es vielleicht auch was aus deiner Bewegungszeit, wo du sagst, das nimmst du jetzt mit und davon profitierst du vielleicht auch total, wenn du jetzt darüber nachdenkst, wie Parteiarbeit sinnvoll aussehen kann?
Ja, ich glaube auf jeden Fall dieses flexiblere Mobilisierung und Campaigning, was ja auch Teil in der Partei sein kann. Also das ist diese Art zu arbeiten, die würde ich sagen, bringe ich auf jeden Fall mit in die Partei hinein. Und ich glaube, das ist auch eine totale Bereicherung für die Partei, dass viele Leute mit diesen Skills tatsächlich in der Linken jetzt sind. Und ich finde, das merkt man auch an den Kampagnen, die wir jetzt auch, also auch den einzelnen Kampagnen, also in Neukölln oder Lichtenberg oder die Kampagnen an sich waren ja, ich würde nicht sagen bewegungsartig, aber waren total agil aufgebaut. Und das ist sicher, sind auch sicher Learnings von der Arbeitsweise auch, die mitgebracht werden.
Jetzt dann noch als Ausblick. In der Vergangenheit, da haben wir schon drüber gesprochen, gab es ja schon oft auch viele Streitereien. Jetzt hat, glaube ich, Ines Schwertner der Partei die Kultur revolutionärer Freundlichkeit verordnet. Was können wir uns denn darunter vorstellen oder was können wir da jetzt in der nächsten Zeit erwarten?
Also ich glaube, das ist einfach die Analyse, dass die meisten Menschen wollen an Orten aktiv sein, die schön und nett sind, wo man miteinander Spaß hat. Und ich glaube auch, dass das total ausstrahlt. Also wenn man in der Arbeit miteinander Spaß hat in der Partei, das hat sowohl auf einen selbst eine ganz andere Wirkung als auch nach außen. Und deswegen ist, glaube ich, dieser Faktor einfach auch total wichtig. Also es muss Spaß machen, bei der Linken aktiv zu sein. Und es geht ja auch darum, dass man erstmal bei sich selbst anfängt. Und wenn man selbst die ganze Zeit nur im Streit und Machtkampf miteinander ist, ist man A, nicht attraktiv für Leute und man wird es, glaube ich, auch nicht schaffen, das, was man nach außen will, umzusetzen. Und ich würde sagen, die Idee von Ines beruht, würde ich sagen, da drauf. Und ich finde es tatsächlich, also ist tatsächlich so, dass in den letzten Monaten, besonders im Wahlkampf, das auch tatsächlich total im Vordergrund stand. Und auch bei den ganzen großen angelegten Direktwahlkreiskampagnen, es war eine unglaubliche Stimmung. Du warst da in dem Raum mit hunderten Leuten, die einfach richtig Bock hatten, an die Tür zu gehen, die das Gefühl haben, wir können zusammen was bewegen und es ist halt einfach auch immer ein gemeinsamer Kraftakt. Also alleine hätte das niemand geschafft, sondern weil ganz, ganz viele Leute in die gleiche Richtung gezogen haben im letzten Jahr, ist es gelungen, diese Partei wieder aufzubauen. Und ich glaube, genau das ist das, was wir jetzt weitertragen müssen.
Vielen Dank, dass du im Was tun Podcast warst.
Danke. Schön, dass du da warst, Litzer.
So, da sind wir wieder und wie nach jeder Folge wollen wir auch heute nochmal so ein bisschen die losen Enden für euch einsammeln und ein paar Schlaglichter werfen auf Dinge, die uns besonders interessant, bemerkenswert vorkamen jetzt in dem Gespräch mit Litzer. Aber es ist ja auch die letzte Folge in unserer Miniserie zum Wahlerfolg der Linkspartei. Deswegen wollen wir heute auch dann zum Abschluss der Nachbesprechung nochmal den Bogen ein bisschen größer spannen und nochmal auf alle drei letzten Folgen zurückschauen und so ein bisschen gucken, was da die Hauptlearnings für uns sind. Starten wir aber mal mit den Schlaglichtern. Inken, was sind denn jetzt aus dem Gespräch mit unserem, man muss schon fast sagen, Dauergast Litzer, die dir so hängen geblieben sind, wo du sagst, da sollten wir nochmal drüber reden?
Ja, ich fand es richtig nice und ja auch im Podcast besonders jetzt ein gutes Jahr, nachdem wir das letzte Mal mit Litzer gesprochen haben, eher so zu Beginn der Erneuerungskampagne nochmal mit ihr zu sprechen und ja fast ein bisschen auszuwerten, wie es gelaufen ist. Mhm. Eine Sache, die ich dabei besonders bemerkenswert fand und die sich, finde ich, auch in anderen Themen, die wir schon besprochen haben, spiegelt, ist einfach diese Erkenntnis, dass es halt nicht den Silver Bullet gibt. Also alle suchen immer nach der einen Strategie, die man jetzt nur noch verfolgen muss. Man muss sie nur richtig umsetzen und dann wird alles in Ordnung sein. Mhm. Oder dann lösen wir das Problem des Rechtsrucks oder dann ist die Linke wieder stark. Mhm. Und dass sie ja am Anfang des Gesprächs schon gesagt hat, es brauchte verschiedene Prozesse, die nebeneinander gelaufen sind oder zum Teil auch verknüpft gelaufen sind, aber die dann zusammengekommen sind und auf verschiedenen Ebenen überhaupt diesen Erfolg möglich gemacht haben.
Also du meinst jetzt diese Diskussion zum Beispiel darüber, ob die Linkspartei eine sozialistisch organisierende Partei sein sollte oder eher eine kampagnen- und bewegungsorientierte Partei? Sind das so die unterschiedlichen Akzente, die dann da so sehr stark gegeneinander diskutiert werden, die du jetzt meinst mit der Silver Bullet?
Ja, das zum Beispiel, aber auch, das finde ich, merkt man jetzt auch in der Nachbesprechung ja total, dann gibt es immer Artikel mit so Titeln, wie die Linke mit TikTok gewonnen hat oder wie die Linke mit Haustürgesprächen gewonnen hat, habe ich ein paar Einträge auch gesehen auf Social Media. Und es sind dann immer so Darstellungen, dass es jetzt vor allem einen Erfolgsfaktor gegeben hat, wo man aber merkt, dass wenn man da aus einer Vogelperspektive so ein bisschen drauf guckt, oft verschiedene Sachen einfach zusammengelaufen sind und keine der einzelnen Strategien alleine so bewirkt hätte.
Wenn wir jetzt sagen, es ging darum, wie diese unterschiedlichen Strategien zusammenwirken, was sind denn dann da so die einzelnen Synergieeffekte, die dir so besonders präsent bleiben?
Also ich finde, der erste Synergieeffekt ist der, dass sie halt mit diesen Haustürgesprächen begonnen haben, aber in der qualitativen Erhebung und dann die Erkenntnisse daraus in die ganze Kommunikationsstrategie wieder eingespeist haben, die sich auch dann auf TikTok oder auf Social Media gezeigt hat. Aber halt auch in den Haustürgesprächen, in allen Kreisen und Bezirken und überall, wo Leute Haustürgespräche gemacht haben, vor Ort und halt aber auch in der großen Kampagne. Das, glaube ich, ist ein Synergieeffekt. Und ein anderer ist sicherlich total wichtig, die Mission Silberlocke, die sie ja auch gar nicht geplant haben und die aber am Anfang also erstmal eine Perspektive geboten hat, sicherzustellen, dass Stimmen für die Linkspartei nicht verloren sind, selbst wenn sie die 5%-Hürde nicht reißen. Und damit ja so ein bisschen Grundstein dafür gelegt hat, dass es auch so ein, sich andere Sachen drumherum gruppieren konnten, mit denen, die dann am Ende gar nicht mehr notwendig war, weil das Ergebnis ja auch so über 5% kam. Aber ja, diese ganzen verschiedenen Faktoren irgendwie.
Mhm. Vielleicht könnte man auch sagen, dass es einfach, dass da in der Erneuerungskampagne auch schon ein Erfolg darin liegt, eben nicht mehr immer zu gucken, ist es jetzt das eine oder ist es das andere? Mhm. Irgendjemand sagt, wir machen jetzt die Mission Silberlocke und stützt man sich dann da drauf und erklärt, warum es problematisch sein könnte, dass drei ältere weiße Herren jetzt versuchen, die Linkspartei zu retten. Oder sagt man, ey, geil, ihr macht das, go for it. Wir haben hier auch noch drei weitere Ideen. Wer hat da Bock drauf?
Total. Und dann ja zum Beispiel auch die Silberlocken in ihren jeweiligen Wahlkreisen halt mit so sehr wahlkreisorientierten Haustürgesprächskampagnen zu unterstützen, ist ja auch was, wo das wieder irgendwie ineinander gegriffen hat. Leute hatten vielleicht aus Bewegungen schon Erfahrung mit Haustürgesprächen und konnten die dann da einsetzen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es da insgesamt relativ hohes Maß an Pragmatismus einfach gab.
Mhm. Es gibt ja auch dieses neue Schlagwort, was wir im Gespräch ja kurz genannt hatten, die revolutionäre Freundlichkeit oder so. Es ist ja vielleicht auch so ein bisschen, steht ja vielleicht stellvertretend auch ein bisschen für genau diesen Vibe, dass man halt sagt, okay, wir verkeilen uns jetzt nicht ständig darin, wenn irgendjemand mal einen Vorschlag macht, wie es weitergehen könnte, sondern wir gehen raus und probieren es aus. Und das, was funktioniert, ist gut.
Ja, das irgendwie finde ich ganz spannend, weil das ja fast so ein bisschen so eine smarte oder agile Strategie ist, nicht immer erst alles von oben durchzudenken, bis ins letzte kleinste Detail und man dann den großen Masterplan ausführen kann, sondern dass man eher von so einem, in dem Sprech heißt es, Minimal Viable Product ausgeht, also eher sozusagen von einer Idee, die so weit gereift ist, dass man sie mal probehalber umsetzen kann, dann guckt man, wie sie läuft und wie sie funktioniert und wenn es gut läuft, dann macht man weiter und wenn es nicht so gut läuft, dann lässt man es halt wieder sein. Und das ist halt einfach eine andere Arbeitsweise, glaube ich, als das so klassischerweise oft in Parteien oder überhaupt in politischen Strukturen ist.
Linken politischen Strukturen.
Ja, das wissen wir. Ich habe jetzt nicht so die Erfahrungswerte, um das mit den rechten politischen Strukturen abzugleichen, aber das ist ja schon was so linke Politik oft sehr auszeichnet, dass es total großen Schwerpunkt gibt auf der Entscheidungsfindung und auf den ganzen Prozessen zur Entscheidungsfindung hin. Das ist alles sehr, sehr langwierig und dauert lange und braucht viel Kraft. Und manchmal haben dann die Leute schon gar keinen Bock mehr auf die Umsetzung. Und dass man da so ein bisschen...
Und der Moment ist vorbeigezogen.
Ja, zum Beispiel, dass man in meiner ehemaligen WG haben wir das manchmal die Ducracy genannt, die sozusagen Form, in der alle, die was machen wollen, erstmal machen können. Und wenn es dann Probleme gibt, dann muss man es vielleicht zurückholen. Aber dass man eher tatsächlich von so einem Mindset ausgeht, in der man viel erstmal machen kann.
Vielleicht kleiner Side-Fact, Carsten Linnemann, CDU-Spitzenpolitiker, hat einen Podcast, den er einfach mal machen oder so in der Richtung nennt. Das heißt, vielleicht ist es tatsächlich so, dass die Rechten und Konservativen da eher mal die Ärmel hochkrempeln als die Linken, die immer direkten Lesekreis starten wollen.
Ja, oder die ihren Podcast was tun denn, damit sie dann erstmal lange drüber sprechen können,
ja,
was zu tun ist.
Klammer zu. Wir haben ja Litzer jetzt schon über mehrere Jahre immer mal wieder in diesem Podcast begleitet und ich finde es irgendwie auch eine ganz interessante Reise, die sie jetzt so gemacht hat. Von der Zeit als Aktivistin bei der Seebrücke, die sich dafür einsetzt, dass mehr Leute aus sozialen Bewegungen in die Parlamente einziehen, dann Gespräch vor einem Jahr, diese Hinwendung zur Linkspartei und zu gucken, okay, wie kann man jetzt diese Partei wirklich von innen so reformieren, dass sie wieder mehr hinkriegt, mehr Spaß macht und erfolgreicher ist. Jetzt zu ja dem Punkt, wo Litzer halt Mitarbeiterin ist, Büro des Parteivorsitzenden. Und wir reden ja in unserem Podcast meistens eher über soziale Bewegungen. Vielleicht sieht man ja an dieser Reise von Litzer jetzt auch so ein bisschen das, was auch viele andere Leute in sozialen Bewegungen beschäftigt. Nämlich so diese Frage, wie kann man sich längerfristig organisieren? Was passiert, wenn der Bewegungshype wieder abflaut, wenn der Bewegungszyklus sich dem Ende neigt, wie bleibt man dann politisch aktiv? Und ich finde so jetzt diese Hinwendung von ja ganz, ganz vielen Leuten zur Linkspartei, wie man ja auch an den Parteieintritten sehen kann, ist ja irgendwie vielleicht auch so ein bisschen so ein Zeichen dafür, dass diese Frage viele beschäftigt und dass viele irgendwie jetzt so die Entscheidung für sich treffen, ja, vielleicht ist es die Linkspartei jetzt der Ort, an dem ich längerfristig mich organisieren möchte.
Ja.
Wie kommt es da wohl dazu?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich einmal wirklich dieser Faktor von Bewegungskonjunkturen, dass wir einfach in den letzten Jahren ja gemerkt haben, dass verschiedene Bewegungen, die vorher groß geworden sind, die Klimabewegung, aber ein bisschen vielleicht zum Teil die Antirassismusbewegung, dass sie erst Bewegungshochs hatten und dann aber irgendwie auch abgeflaut sind. Und die Aktionen nicht mehr so erfolgreich waren, es nicht mehr so leicht war, so große Massen zu organisieren, zum Teil natürlich auch der Corona-Pandemie geschuldet, zum Teil aber auch einfach in Anführungsstrichen normalen Bewegungszyklen. Und dass dann, denke ich, schon viele Leute einen Ort gesucht haben, wo sie langfristig organisiert sein können. So ein bisschen unabhängig von diesen Zyklen und auch ein bisschen unabhängig vielleicht nur von diesen Bewegungsformaten, die man hat in irgendwie großen Massenaktionen oder Demos, sondern vielleicht in Strukturen, die tatsächlich ein bisschen mehr als Struktur funktionieren.
Lange galten ja Parteien als völlig unsexy, also gerade so unter jüngeren Leuten was man auf gar keinen Fall machen will. Aber wie glaubst du, kommt es jetzt dazu, dass das vielleicht auch mehr Sexappeal hat oder die Leute sagen, es ist vielleicht unsexy, aber egal? Also was ist da?
Naja, ich denke schon, dass diese geschlossenen Bewegungseintritte dann ein total großer Faktor waren. Also, dass sich halt mehrere Leute gemerkt haben, die Grünen driften nach rechts, wir kriegen hier irgendwie ein Problem, wenn wir keine richtig linke Partei mehr im Parlament haben, die irgendwie auch unsere Anliegen aufgreift oder unsere Bewegungsinteressen irgendwie vertritt. Und das ist, würde ich sagen, ja schon in den letzten 5 Jahren immer deutlicher als Problem hervorgetreten. Und dass, glaube ich, sich dann schon immer mehr Leute irgendwie überlegt haben, vielleicht muss man doch selber auch Teil von Parteien werden oder in Parteien gehen. Und dann gab es ja vor einem guten Jahr halt wirklich diese große Welle und organisierte Welle der Bewegungseintritte. Und wie immer, natürlich fällt es leichter, wohin zu gehen, wenn man das Gefühl hat, es gehen viele Leute mit, die ein bisschen so ähnlich ticken wie man selbst. Mhm.
Wenn ich das Gefühl habe, alle, mit denen ich vor einem Jahr noch auf der Demo stand, sind jetzt Parteimitglieder, dann habe ich da vielleicht weniger große Hemmungen, mich mal zum Stammtisch hinzubewegen und ein Bier irgendwie zu trinken, auch als Neumitglied, weil ich habe das Gefühl, da sind vielleicht schon ein paar von meinen Friends.
Und das ist dann vielleicht auch nicht nur in einem Kreisverband so, wo man irgendwie zu zehn gemeinsam eintritt oder so, sondern man hat vielleicht auch das Gefühl, das ist was, was gerade die Gesamtpartei verändert. Und da hat sicherlich auch die Krise der Linkspartei zu beigetragen, dass es in der Bewegung überhaupt so ein Gefühl gab, ah, da ist ein offener Raum, in den wir gehen können oder eine Leerstelle auch gerade in der Partei, die wir füllen können und in der wir auch wieder Macht gemeinsam entfalten können. Mhm. Ich glaube, dass das total wichtig ist.
Und dadurch, dass die Linkspartei ja bis auf Weiteres auch erstmal keine Regierungsbeteiligung anstrebt oder die jedenfalls nicht in greifbarer Nähe scheinen, könnte man auch sagen, ist auch so ein wichtiger Vorbehalt, den viele Leute aus Bewegungen vielleicht sonst gegenüber Parteien haben, auch erstmal ja abgeräumt. Also man kann auch in der Linkspartei sein und sich noch ganz schön oppositionell fühlen.
Das stimmt, obwohl da ja spannend ist, auch was jetzt in Berlin zum Beispiel in anderthalb Jahren passiert, zur nächsten Wahl des Abgeordnetenhauses. Da könnte die Linke ja wieder in die Regierung kommen. Es gibt, glaube ich, schon auch viele Leute, die sich das wünschen, nachdem man jetzt mal erleben durfte, wie es so mit Schwarz-Rot ist. Und gleichzeitig würde ich da ja auch, das ist ein bisschen vielleicht meine persönliche Hoffnung, aber ich traue da der Linken in Deutschland auf jeden Fall auch noch ein bisschen Entwicklungspotenzial zu, was der Toleranz oder auch sozusagen der Hoffnung gegenüber Regierungsbeteiligung mit sich bringt, weil schon, wenn man sich so im Umfeld, internationalen Umfeld linker Parteien umguckt, dann gibt es ja schon auch linke Regierungen, die von großen Bewegungskoalitionen ins Amt getragen wurden. Also wenn man gerade nach Lateinamerika guckt, der Korea-Bewegung jetzt vor 10 Jahren schon, vor vielen Jahren auf jeden Fall, aber jetzt in Chile zum Beispiel auch mit der aktuellen Regierung, wo man immer wieder merkt, dass wenn linke Bewegungen auch Erfahrungen damit sammeln, dass sie wirkmächtig werden können in Form von einer Regierungsmacht. Und natürlich irgendwie gehen damit dann auch immer wieder Enttäuschungen einher. Und damit geht auch immer wieder einher, dass man Sachen nicht umsetzen kann. Aber es geht auch immer wieder damit einher, dass man natürlich soziale Gewinne macht und dass die Politik in einem Land sehr anders aussieht, wenn man mal eine linke Regierung hat. Und da hoffe ich ja schon noch auf ein bisschen Entwicklungspotenzial, dass man sich damit auseinandersetzt, ob das nicht doch auch eine lohnende Perspektive ist, sich in Richtung einer Regierungsbeteiligung auch einer linken Partei zu organisieren.
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht die Linkspartei sich auch noch in diese Richtung ändern. Ich hoffe es auf jeden Fall auch. Vielleicht machen wir hier dann jetzt erstmal einen Punkt zu den Schlaglichtern, jetzt zu dem Gespräch mit Litzer und spannen jetzt den Bogen nochmal ein bisschen weiter und schauen auf unsere drei einzelnen Folgen, die wir jetzt ja als Miniserie gemacht haben, zum Comeback des Jahres. Und als ich jetzt so drüber nachgedacht habe, was wir eigentlich in den letzten drei Folgen gemacht haben, ist mir aufgefallen, dass wir eigentlich letztendlich so die drei Gesichter, drei Arenen von Parteiorganisationen noch abgeschritten sind. Ne? Also wir sind gestartet mit der Folge zu dem Erfolg von Heidi Reicheneck auf TikTok. Wir erinnern uns, die Brandrede, die viral gegangen ist, Millionen Leute erreicht hat. Und da haben wir uns eben bewegt in der ersten Arena der Parteiorganisation, nämlich dem Parlament. Dann sind wir weitergegangen und haben über den Haustürwahlkampf gesprochen. Und da waren wir ja letztendlich so richtig an der Basis unterwegs, ne? Also Partei on the ground. Was sagen die Leute, die ja sich die Hacken wund laufen und an 500.000 Türen klingeln, um Leute davon zu überzeugen, doch mal die Linkspartei zu wählen. Und jetzt im letzten Gespräch waren wir eben in der Parteizentrale. Saßen da ja sogar irgendwie in dem Büro von Jan van Aken mit Blick über die Volksbühne und haben da eben nochmal darüber gesprochen, wie diese unterschiedlichen Stränge, die unterschiedlichen Ebenen in der Partei eben auch koordiniert werden und wie dort die Fäden zusammenlaufen. Lass uns doch nochmal einen Blick zurückwerfen auf unsere erste Folge in der Serie, nämlich Heidi Reicheneck und TikTok. Inken, was ist bei dir so hängen geblieben? Was ist prägnant? Wo sollten wir nochmal darauf hinweisen?
Ja, ich kann jetzt hier natürlich nur einen ganz kurzen Abriss machen. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann hört sie auch einfach gerne noch. Es war ein spannendes Gespräch mit Felix Schulz, der den Social-Media-Auftritt von Heidi Reicheneck koordiniert. Wir haben ja in der Folge vor allem über Social Media und den Erfolg der Linkspartei und ganz speziell Heidi Reicheneck auf TikTok gesprochen. Die Sachen, die da bei mir vor allem hängen geblieben sind, waren diese Image-Analyse, die sie mit Heidi Reicheneck gemacht haben am Anfang. Also zu gucken, was ist das eigentlich für eine Person, die wir haben? auf was für einer Plattform funktioniert die gut, was hat die für eine Zielgruppe, auf was für einer Plattform ist die unterwegs. Und da haben sie ja bei Heidi Reichenick festgestellt, sie redet sehr schnell und sie hat viel zu tun mit Jugendthemen und dass halt ihre Audience, also ihr Publikum, eigentlich ganz viel auf TikTok unterwegs ist. Und haben dann halt entschieden, okay, sie gehen auf TikTok und haben dann auch noch festgestellt, Heidi Reichenick funktioniert da total gut. Einfach darin, wie sie ist, wie sie das schnelle Reden, hat Felix ja gesagt, aber auch zum Beispiel Emotionalität in manchen Beiträgen, dass das was ist, was total gut auf TikTok funktioniert. Wir haben aber auch kurz über Karin Leis Auftritt zum Beispiel auf TikTok und auf Instagram gesprochen und sind darüber nochmal auf den Punkt von Authentizität gekommen. Also, dass es vor allem total wichtig ist, dass die Leute, die auf Social Media unterwegs sind, dass die sich da authentisch verhalten, würde ich fast sagen. Also, dass die einfach so sind wie sie selbst und ein TikTok oder eine Social-Media-Arbeit machen, die zu ihnen als Person passt und wo man das Gefühl hat, sie fühlen sich wohl. Und dann bildet sich halt darum auch ein bisschen das Publikum, dass das halt irgendwie gerade teilt. Und es ist was, das finden vielleicht andere Leute auch cringig oder es finden andere Leute total komisch oder können damit gar nicht so in Resonanz treten. Aber das ist auch total okay, weil so eine Partei hat viele Gesichter. Und manche Leute hören sich halt lieber die ein bisschen nüchternen Auftritte von Jan van Aken an und andere Leute hören sich halt vielleicht lieber ein bisschen die emotionalen Reden von Heidi Reichenick an. Und andere Leute gucken die Cover-Versions von Karin Lai. Und das ist was, was bei mir total hängen geblieben ist und der wichtigste Punkt, wahrscheinlich auch der schwerste, nicht langweilig sein. Also in diesen Videos muss in sehr kurzer Zeit immer wieder viel passieren.
Ja, wenn wir jetzt irgendwie Heidi Reichenick ja auch so ein bisschen nochmal darauf zurückschauen unter diesem Gesichtspunkt, das erste Gesicht der Parteien, das Parlament, dann fällt bei mir auch auf jeden Fall auch nochmal auf, dass diese krasse Sichtbarkeit, diese Prominenz, die Heidi Reichenick ja auch irgendwie hatte, dass das auch was ist, was sehr stark zusammenhängt mit diesem Gesicht von Parteien. Also das, was im Parlament passiert, hat zumindest das Potenzial, immer auch einfach dadurch, dass es so ein symbolischer Ort ist, eine große Reichweite zu bekommen. Und deswegen ist es, glaube ich, total hilfreich, auch da Prominenz zu fördern und Reden auch so zu halten, dass sie das Potenzial haben, eben auch über das Parlament hinaus interessant zu sein, dass sie nicht nur so auf Phoenix durchlaufen, sondern man damit noch was machen kann auf Social Media. Und auch da muss man ja leider sagen, von Rechten lernen, weil also die AfD macht es auf jeden Fall so, dass die ganz dezidiert, selbst von einem halb leeren Parlament Brandreden hält, die so wirken, als wäre das Parlament prall gefüllt und als würde Olaf Scholz oder jetzt bald Friedrich Merz direkt hinter ihnen stehen, einfach um diesen Ort eben nochmal zu nutzen, um auch eine breitere Öffentlichkeit zu aktivieren.
Ja, das stimmt. Interessant finde ich trotzdem, dass diese Rede, die so durch die Decke gegangen ist, dass die ja total spontan war und nichts, was so theatermäßig aufgeführt wurde, sondern was in dem Moment einfach auch mit der Emotionalität so gekommen ist. Und das finde ich ja nochmal auch einen spannenden Punkt, der auch nochmal eher für zum Teil auch Spontanität spricht und für viel ausprobieren. Felix meinte auch, sie machen ganz viele Videos und oft funktionieren die sie spontan und schnell machen, besser als die, in die man super viel Arbeit steckt.
Das war vielleicht dann schon genug zum ersten Gesicht der Parteien, dem Parlament. Gehen wir doch nochmal weiter zum nächsten Gesicht, nämlich die Partei on the ground, die Basis. Inken, was haben wir mitgenommen?
Da hatten wir drei Gäste, nämlich Nia von den Studis gegen Rechts, Viviane vom SDS und Anna von der Interventionistischen Linken. Die Organisationen von allen dreien haben sich am Haustürwahlkampf der Linkspartei beteiligt und an ganz viele Haustüren in Neukölln geklopft. Und wir haben mit den dreien darüber gesprochen, wie sie und ihre Organisationen das jeweils sehen, warum sie mitgemacht haben, wie die Erfahrungen damit waren und wie sie in Zukunft weitergehen wollen. Und was ich richtig cool fand, war wirklich, dass man diese Bewegungskoalition so ein bisschen sehen konnte, die da zusammengekommen ist, um der Linken ins Parlament zu helfen. Und dass man aber auch gesehen hat, dass die nicht unbedingt von Dauer ist, sondern auch ein spezielles Phänomen dieser Wahl.
Also ich stimme dir in dem Punkt total zu. Ich fand es auch interessant und auch positiv, dass Bewegungen irgendwie so ein bisschen ihre Berührungsängste zum Teil auch überwinden zu Parteien und sich vielleicht auch einfach mal trauen, es zu wollen, dass ihre Partei stark ins Parlament einzieht und nicht immer schon so diese Enttäuschung vorwegnehmen. Das fand ich auf jeden Fall gut. Und was ich auch noch gut fand, das ist nochmal ein bisschen anderer Punkt, ist, wenn es um Wahlkampfkommunikation geht, dann geht es ja meistens darum, was steht auf den Plakaten, was ist in den hochglanzproduzierten Videoclips zu sehen, die irgendwie im Kino und im Fernsehen ausgespielt werden. Und hier an der Basis ist uns nochmal bei den Haustürgesprächen so eine ganz andere Form von Wahlkampfkommunikation auch begegnet. Nämlich Ehrenamtliche kommunizieren face-to-face mit Leuten in dem Wahlbezirk, um den gekämpft wird. Und da in diesem Format der Kommunikation sind auch nochmal ganz andere Dinge möglich, als wenn man immer nur ja auf Social Media versucht zu kommunizieren.
Ja, genau. Das fand ich auch total interessant, dass wir in diesen Gesprächen gemerkt haben, dass man einerseits in Haustürgesprächen ganz andere Gruppen erreichen kann als über Social Media Kommunikation und über andere politische Kanäle, weil man wirklich an die Tür klopft. Und die drei berichtet haben, dass sie auch zum Beispiel mit vielen Nichtwählern gesprochen haben und anderen, die vielleicht gar nicht zur Wahl gegangen wären. Und die halt davon überzeugen konnten, dass die Probleme, die sie in ihrem Alltag erleben, also sowas wie hohe Mieten, halt wirklich politische Probleme sind. Und man deshalb auch, um diese Probleme zu lösen oder irgendwie anzugehen, zur Wahl gehen kann oder muss oder sollte. Auf der anderen Seite finde ich nochmal wichtig zu sagen, es ist ein cooles Mittel. Was wir auch gemerkt haben, ist, es ist krass personalintensiv und die Menschen bekommt man nur zusammen, wenn man Momentum hat, auf das man das setzen kann. Also wenn Bewegungen sowieso aus ihrer Analyse heraus sich gerade engagieren wollen für die Partei und man dadurch irgendwie die Chance hat, so viele Leute in den Wahlkampf zu involvieren. Aber ansonsten ist es einfach schwer, was in so einer Größenordnung aufzuziehen, so viele Leute zu schulen, so viele Leute immer wieder dazu zu bekommen, an die Haustüren zu gehen. Das ist einfach was, das funktioniert nur, wenn man es wirklich big scale macht, also wenn man es wirklich richtig breit ausrollt. Und genau, das geht nur, wenn man in einem Momentum unterwegs ist oder in einer Dynamik unterwegs ist, die das auch hergibt.
Mhm. Ja, es muss dann irgendwie auch eine Situation sein, wo die Leute auch sagen, ja, ich kann mir schon vorstellen, jetzt für diese Partei auch an die Türen zu gehen. Ne?
Ja.
Also es kann auch politische Situationen geben, in denen auch Parteimitglieder sogar sagen, boah, ey, nee, nach dieser Legislatur kann ich es mir echt nicht gut vorstellen, da jetzt rauszugehen und mich anbrüllen zu lassen an der Tür so ungefähr. Und das war da jetzt anders. Kommen wir zum dritten Gesicht der Parteien, nämlich der Parteizentrale. Wir waren ja jetzt während unserem Gespräch mit Litza im Karl-Liebknecht-Haus am Rosa-Luxemburg-Platz und haben nochmal aus dieser Warte auf den Erfolg der Linkspartei geschaut. Eine Sache, die ich da jetzt so sehr draus mitnehme und die in vielem, was Litza gesagt hat, die ja selber auch aus dem Campaigning kommt, schon so mit drin war, war, dass diese Partei jetzt immer mehr so ein bisschen wie eine, ja, wie so ein Kampagnenladen eben auch zum Teil geführt wird. Und Jan van Aken ja in Interviews auch immer ganz oft sagt, ja, ich war ja jahrelang bei Greenpeace und letztendlich habe ich da ganz viel gelernt, wie man halt Politik verändern kann, auch selbst wenn man nicht in der Regierung ist. Und ich finde, das ist auf jeden Fall auch so ein Shift und irgendwie so ein Aspekt, den ich nochmal so highlighten möchte. Nicht die Silver Bullet, aber ein wichtiger Baustein da drin, warum die Partei jetzt so erfolgreich werden konnte, eben, dass sie es irgendwie wieder verstanden haben, wie man durchdringt mit Themen, wie man als eine profilierte Partei auch wahrgenommen wird, ne, beim Thema Mieten, wie man dann in puncto Kommunikation eben alles ausrichtet an so einem ganz klaren Konflikt, den Litza ja benannt hat als den Oben-Unten-Konflikt. Ne? Also es ist so, das kann man jedem erzählen, jeder versteht das, man kann da ganz viel von ableiten, auf dem Wahlkampfplakaten von diesen Oben-Unten-Konflikten, also letztendlich bei allen Plakaten konnte man ganz deutlich sehen, dass sie immer, sei es bei Mieten, sei es bei Klima, sei es bei Lebensmittelpreisen, immer wieder das alles zurückführen auf diesen einen Konflikt. Und damit kann man dann auch auf Social Media aktiv sein. Damit kann man aber auch an den Türen sein. Und das ist, würde ich sagen, was super wichtig ist in politischer Kommunikation, was super wichtig ist im Campaigning und was die Partei hier jetzt einfach extrem gut gemacht hat. So ganz klar zu haben, was ist unsere Erzählung?
Genau, was ist unsere Erzählung, was ist der Konflikt und den so durchzuziehen. Eine Sache, die ich auch total interessant fand, was auch ja so ein bisschen aus dem Karl-Liebknecht-Haus verordnet wurde, ist diese revolutionäre Freundlichkeit. Und das ist, finde ich, was, das hat man auch total stark gemerkt, eigentlich jetzt in allen drei Gesprächen oder in allen drei Bereichen auch, die wir irgendwie besprochen haben, dass das sowohl gilt für die Aktivistinnen und die Aktivisten, dass sie überhaupt Lust haben, dazu zu kommen, auch auf den Social-Media-Auftritten, aber dass es wirklich eine geeinte Partei war oder Fraktion und Partei auch geeint, die einen guten Umgang hat und wo man das Gefühl hat, da sind Leute zusammen unterwegs, die haben da Bock drauf, die haben auch Spaß, die sind vor allem geeint dadurch, dass die Sache wichtig ist und wollen sich für uns einsetzen, also für uns jetzt als Bürgerinnen und Bürger, und da hat man Lust dazu zu kommen. Das fand ich einen total wichtigen und interessanten Punkt auch nochmal, weil das ja tendenziell was ist, was eher immer so ein bisschen weggeschoben wird. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig, diese ganzen weichen Kultursachen, dies, das. Mhm. Aber wo man dann merkt, nee, das entfaltet total große Wirkung.
Ja, da muss man natürlich wieder an unser legendäres Gespräch mit Anat denken, wo sie meinte, if you want the people to come to your party, you have to throw the better party. Und ich kann es euch nur sagen, es war tatsächlich so, jetzt bei der Wahlkampfparty der Linkspartei in Berlin war kein Reinkommen mehr. Es gab eine Gästeliste, es war proppevoll und das liegt sicher daran, dass die Leute das Gefühl haben, da läuft eine gute Party, da will man dabei sein.
Ja, auch im übertragenen Sinne.
Okay, jetzt haben wir ganz viel über die Linkspartei geredet. Langsam ist es auch mal wieder gut, würde ich sagen. Aber bevor wir den Sack jetzt so richtig zumachen, wir haben ja gesagt, okay, wir sprechen über die unterschiedlichen Strategien hinter diesem Comeback. Und eine Frage, die einen jetzt natürlich irgendwie beschäftigt, wenn man alle drei Folgen gehört hat, ist, wird die Linkspartei das einfach wieder und wieder und wieder so machen können in allen Wahlkämpfen, die jetzt auf uns zukommen und damit wieder und wieder und wieder gewinnen? Oder wie schaust du da jetzt drauf, Inken?
Ja, das ist natürlich praktisch unmöglich vorherzusagen. Ich glaube aber, dass das schwierig wird aus verschiedenen Gründen, sondern weil man einfach sehen muss, dass Kampagnen ganz oft funktionieren, weil viele Faktoren zusammenkommen, mit denen man nicht gerechnet hat. Und das war in diesem Fall auf jeden Fall einfach ein total großer strategischer Fehler der Grünen aus meiner Sicht, diese ganze linke Flanke total offen zu lassen, den Wahlkampf so stark auszurichten auf moderate UnionswählerInnen, weil man nicht damit rechnet, dass die Linke nochmal so groß werden kann, dass man wirklich eine Konkurrenz im linken Spektrum hat. War aus meiner Sicht einfach eine echt große strategische Fehleinschätzung. Und dafür haben sie jetzt auch die Quittung gekriegt mit 700.000 WählerInnen, die von den Grünen zur Linken abgewandert sind. Und da würde ich vermuten, dass das so schnell nicht wieder passiert, sondern dass da wahrscheinlich auch die Grünen ein bisschen draus lernen. Das sieht man jetzt auch schon in den Konflikten, die es innerhalb der Grünen darum gibt, was eigentlich der Grund für das schlechte Ergebnis ist. Und auch den grünen Parteivorsitzenden Felix Banaschak, der das ja auch schon zum Beispiel total klar benannt hat.
Das heißt, vermutlich ist es so, dass unter diesen 700.000 Wählern der Grünen, die jetzt zur Linkspartei gewechselt sind, viele Leute sind, die auch in Zukunft Wechselwähler bleiben. Und die Linkspartei sollte jetzt nicht sich zu sicher sein, dass diese Leute jetzt bei ihnen sind, weil sie jetzt einmal gewählt haben, sondern die können auch ganz schnell wieder weg sein. Also wenn die Linkspartei darauf aufbauen will, dann muss sie ganz schön viel tun, um diese Leute zu halten.
Ja, das würde ich so sehen. Und das Gleiche gilt ja auch für die knapp 600.000 SPDlerInnen, die jetzt Linke gewählt haben. Also so ein großer Frust mit der Regierung, dass es so eine große Wählerwanderung gibt auf der einen Seite und natürlich auf der anderen Seite auch die Situation, dass Friedrich Merz eigentlich uneinholbar war, weder von den Grünen noch von der SPD. Und ich glaube, in jedem Moment, wo es wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen gäbe zwischen einem Grünen und einem CDU-Spitzenkandidaten oder einem SPD und einem CDU-Spitzenkandidaten, wären das Leute, die sicherlich dann SPD oder Grüne wieder wählen würden, wenn sie damit sicherstellen könnten, dass eine der progressiven Parteien den oder die Kanzler entstellt.
Was, glaube ich, aber bei dieser Wählerwanderung vielleicht wirklich so ein bisschen was Nachhaltigeres ist, ist, dass es viele Leute gibt, die zum ersten Mal die Linkspartei gewählt haben. Also die, für die die Linkspartei vorher nicht wählbar war. Mhm. Und die haben sie jetzt einmal gewählt. Und da ist natürlich das Potenzial, dass sie sie dann nochmal wählen, sehr viel größer, als dass sie eine andere Partei zum ersten Mal wählen oder als die Wahrscheinlichkeit vorher war, dass sie die Linkspartei wählen. Also wer es einmal gemacht hat, der könnte es auch wieder machen.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Also ich glaube, ein Teil der Leute wird schon so frustriert sein von der Regierungspolitik jetzt der letzten Regierung, dass sie auch nachhaltig bei den Linken bleiben. Das ist ja was man auch schon aus der Vergangenheit kannte von Leuten, die mal Grün gewählt haben, dann zur Linkspartei gewechselt sind oder ins Nichtwählerinnenlager sogar, dass da eine Frustration mit einer schlechten Regierungspolitik schon auch ganz schön nachhaltig sein kann.
Mhm. Vielleicht die zweite große Stellschraube für die Frage, inwieweit das jetzt ein langfristiger Erfolg wird, ist die Frage, wie gut diese ganzen Neumitglieder jetzt auch eingebunden werden können, wie sinnvoll die Dinge sind, die man denen zu tun geben kann, wie sehr sie halt in der Partei ankommen werden oder ob sie erst zu Karteileichen werden und dann beim nächsten Anlass irgendwie auch austreten. Die Gefahr gibt es auf jeden Fall auch und da braucht es Angebote. Ich glaube, da machen die schon sehr viel richtig, aber da ist es auf jeden Fall, glaube ich, sinnvoll, weiter darüber nachzudenken, was da gute Angebote sein können. Genau, und dann ist natürlich auch die Frage, wenn so viele neue Mitglieder in eine Partei strömen, dann verändert das ja auch das Kräfteverhältnis in der Partei total. Und möglicherweise gibt es dann auch ganz viele programmatische Neuordnungen, die anstehen, wo eben auch die Frage ist, ja, ob diese Neumitglieder schaffen, die Partei auch in ihrem Sinne programmatisch weiterzuentwickeln und es eine neue Linkspartei wird, auch was die Inhalte angeht.
Ja, das stimmt. Und da, glaube ich, können wir auf jeden Fall mit Spannung drauf blicken, auch darauf, wie es jetzt weitergeht in dem Verhältnis von Fraktion und Partei. Das haben wir auch mit Litzer besprochen. Und da gibt es schon ein paar Ausblicke, aber noch wenig genau abzusehen. Und von daher beenden wir jetzt erstmal unsere Miniserie zum Erfolg der Linkspartei bei der letzten Bundestagswahl. Ich fand das sehr interessant, für uns auch mal ein neues Experiment, ein Phänomen aus so vielen Richtungen zu beleuchten.
Mhm. Wir hoffen, ihr konntet einiges mitnehmen und freut euch jetzt aber auch mit uns gemeinsam darauf, endlich mal wieder über was anderes zu reden und nachzudenken als die Linkspartei.
Wir hoffen, dass ihr uns gewogen bleibt, wenn es wieder heißt:
Was tun? Das war der Was tun Podcast. Konzept und Redaktion: Inken Beermann und Valentin Isen. Schnitt: Julian Schlumberger. Und die Musik kommt von Richard Waterman.